Wir wissen gar nicht mehr, wie das alles geht hier.
Ja, jetzt sind wir 3 Wochen nicht mehr hier gewesen, 4 Wochen.
Ja, oder 4 Wochen, schon fast einen Monat hier.
Skandalös, was da unsere Zuhörer wohl von uns denken.
Ja, peinlich.
Sehr peinlich.
Hallo und willkommen zur 119. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle 2, 3 oder 4 Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble gepaart mit einem Thema der Woche, einem Code der Woche, einem No-Code der Woche und der besten Verabschiedung aller Zeiten. Heute ist
Montag, der 13. Mai.
Und wir nehmen hier wieder bei uns im Homestudio auf und beginnen gleich mal mit Feedback und Rückblick. Wir haben ja einiges erlebt in dieser Zeit. Du warst krank zum Beispiel.
Ja.
Und ich habe Konzerte gespielt.
Korrekt.
Ja, war relativ gut. Also ich habe sowohl mit Opus Irae als auch mit VRS, NSMV eine Akustikshow gespielt. Und hat echt Spaß gemacht.
Lief gut?
Lief gut, ja. Du erinnerst dich ja, ich habe ja so Live-Visuals.
Mhm.
Und wir haben jetzt im Verein tatsächlich so einen Veranstaltungsbeamer mit 4000, wie heißt das so schön, Lumen.
Mhm.
Und der ist echt toll.
Also, ja, nice.
Sowas ist echt schön, wenn man den direkt nutzen kann. Hat super gut funktioniert, echt Spaß gemacht. Und ich werde wieder spielen. Und zwar beim Pfaffenhofen Open Air, Open Park hier in der Stadt.
Cool.
Allerdings ohne Visuals, also ich habe jetzt mein Bestes gegeben.
Ja, das funktioniert da einfach nicht, ne?
Ja, und ich glaube, es macht auch keinen Spaß, irgendwie bei 20 Uhr abends in Korpsband aufzutreten.
Ja.
Ich werde es deshalb irgendwie so als Casual-Show verpacken und halt nur Musik machen.
Ja. Nice. Werde ich auf jeden Fall da sein. Zu dir nach Hause ist mir dann ein bisschen zu weit, leider.
Ja, aber hier im Pfaffenhofen ist es ja ganz ehrlich, ich bin mal gespannt, ob man da Merch verkaufen kann oder wird es dann eher so eine Picknickdecke?
Ja, eher so eine Picknickdecke. Ich meine, es gibt ein paar Bänke auch, aber ja.
Ja, aber Picknickdecke ist da, glaube ich, auch ganz schön. Also es wird ein Eintritt freies, glaube ich. Und man kann dann ganz viele Bands.
Ich glaube nicht, oder? Echt? Ich glaube, du musst die Gebühr fürs Freibad.
Den normalen Freibad-Eintritt muss man bezahlen, ja.
Ja, genau.
Den normalen Freibad-Eintritt und dann ist aber alles inklusive. Und die Stimmung ist schon so, dass, also die Musik, die ich mache, ist sehr exemplarisch. Also es ist, ich sage jetzt mal gemein, Weghörmusik.
Ja.
Also so Musik, die halt ja ein bisschen Atmosphäre schafft, die jetzt aber nicht so einen Konzertcharakter entwickeln soll. Bin gespannt, ich freue mich. Und auch gefreut habe ich mich, dass also dieser besagte Beamer wurde von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt für den CVJM zur Verfügung gestellt und wir haben auch im Lo-Fi-Studio jetzt alles bekommen und erhalten, was uns die DSE gefördert hat. Und ich habe es schon aufgebaut, du hattest keine Zeit?
Nee, ich war leider nicht dabei. Ich habe es auch ein bisschen verplant.
Es ist ein Knochenjob, also. Lukas, sage ich dir. Es ist absolute Pain. Also was haben wir gekriegt? Wir haben ja diese Akustikabsorber vor allem bestellt. Und das ist zum einen so, sind so Platten, die man an die Wand klebt und es sind solche Ecken.
Mhm.
Und wir mussten ja jetzt erstmal diese alten Ecken entfernen. Das war ja alles Trockenbau.
Ja, ja, ja.
Ein Höllenjob, sage ich dir. Also Leute, die irgendwie täglich ins Fitnessstudio gehen, 100 Kilo wiegen und massiv auf Kraft machen, wir haben gekämpft. Wir haben maximal gekämpft, um diese Dinger da zurückzubauen. Und das nächste ist dann halt, dass wir diese Platten halt zuschneiden mussten. Und auch das so, du weißt genau, du zerschnippelst jetzt was 100 Euro kostet.
Ja.
Und das muss halt dann schon geometrisch zu diesen ganzen Aussparungen passen, zu den Kabelschächten, die Überputz verlegt sind und der ganze Rotz, der da irgendwie an der Wand hängt. Und das war echt ein Stress und wir sind vielleicht so 30% fertig geworden.
Okay.
Also die Hälfte davon steht jetzt noch im Aufnahmeraum und muss dann noch verbaut werden.
Ja.
Da schauen wir mal, wann wir das hinkriegen.
Ja, da bin ich dann auch dabei.
Ja, jetzt wo die ganzen Sachen geschnitten sind
und
die Dinge hinklebt. Ja, es macht Sinn, dass man da nochmal sich ein bisschen mit beschäftigt. Und wenn ihr im Pfaffenhofen seid oder hier in der Gegend und mal Bock habt, in einem Studio aufzunehmen und euch dafür auch zu engagieren, das ist ja alles irgendwie selbstverwaltet, dann komm doch gerne auf uns zu oder auf die Hauptamtlichen im Utopia Jugendtalentstation Jugendhaus. Als Teilnehmer muss man unter 27 sein, als ehrenamtlicher Mitarbeiter Open End.
Ja.
Ich habe ja aus Versehen wieder eine neue Band gegründet, Lukas.
Mhm.
Und habe für die jetzt eine neue Webseite gemacht, akcedia.de oder com, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas von den beiden. Und ich bin wirklich.
Ich glaube,
.com, ja. Ich bin verliebt in den Sweaty Stack, wie ich ihn nenne. Es ist super.
Ja.
Es ist einfach super.
Was ist denn der Sweaty Stack?
Der Sweaty Stack, Stack besteht aus Svelte.
Ja, das dachte ich mir.
Und Directus.
Ja, ja.
Und weißt du, was jetzt das Schöne ist? Jetzt fängt das Ding halt an zu skalieren. Das ist jetzt ja meine dritte Bandseite, die ich damit mache.
Ja.
Das heißt, ich konnte die Entität Band von Directus wiederverwenden.
Übernehmen,
ja.
Wow.
Das heißt, ich habe dann einfach die Attribute ausgefüllt und habe das dann in ein neues Template gegossen, 2, 3 Attribute ergänzt und es funktioniert wie eine 1.
Nice.
Die einzige Pain, die ich hatte, aber das liegt nicht an Svelte, sondern es liegt daran, dass Apple ganz, ganz, ganz doll Energie sparen möchte. Es ist unglaublich kompliziert, ein Background-Video dauerhaft am Laufen zu halten.
Oh ja.
Also meine, wir können mal auf die Seite gehen, akcedia.com. Ich habe mir so einen Loop geshoppt, so einen Wald, der, wo man so eine Waldfahrt oder durch so einen Waldgang und der loopt halt die ganze Zeit so vor sich hin und ich wollte das so als atmosphärisches Video im Hintergrund, weil die Webseite eigentlich nicht mehr ist als dieses Video und Logo. Aber iOS Safari dazu zu bringen, dieses Ding dauerhaft abzuspielen, das war ein Krampf ohne Ende. Also ja. Ich glaube, ich habe jetzt 5, 6, 7 CSS-Attribute dran, noch JavaScript, das irgendwie sagt, mach Energie und überhaupt, und das ist ganz wichtig und static. Also man muss sie unglaublich verrenken. Wer es wissen möchte, wie es funktioniert hat, ich habe alles irgendwie auf GitHub gepusht. Es hat aber keinen Spaß gemacht.
Ja, aber es hat natürlich auch Gründe, ne? Also es geht halt primär darum, die ganzen User nicht mit irgendwelchen scheiß Autoplay-Videos voll zu müllen auf irgendwelchen Kack-Webseiten, die dann irgendwie Fullscreen anfangen, irgendwas abzuspielen mit, ja, komm in die Gruppe und keine Ahnung was.
Ja genau, ich glaube, darum geht's auch. Also was man zum Beispiel gar nicht kriegt, ist ein Entitlement für Audio. Also das Ganze vergessen.
Ja, ja.
Also dass das Ding sofort irgendwie anfängt und Ton macht.
Wer will das auch? Also ich gehe ja nicht auf eine Webseite, um dann instant irgendwie geblastet zu werden mit irgendwelchen komischen Sounds.
Ja, ist schon richtig. Und also ich habe dann auch gemerkt, es muss wirklich ein Hintergrundvideo sein, dass man diese Tricks sich überhaupt anschauen kann. Also, ja. Dass die überhaupt funktionieren.
Ja.
Also ja, also war ein bisschen ein Ritt. Aber ich bin jetzt froh, dass ich es hinter mir habe und ich werde die Webseite dann jetzt auch die nächsten Tage erweitern. Ich mache die tatsächlich inzwischen immer Open Source auf GitHub, einfach um die ganzen Security-Features zu kriegen.
Ja.
Ich finde es halt mega nice, wenn mir GitHub da über den Dependerbot regelmäßig die Pull-Requests macht. Und das ist relativ fein.
Ja, ist doch nice. Und sonst, also ich muss auch sagen, die Seite ist echt ganz cool, könnt ihr mal drauf gucken. Also da, ihr.
Ja, genau. Also wir kennen sie ja schon.
Ja, genau. Ne? Also nicht Markus, weil er hat sie ja gemacht.
Ja, genau. Ja. Und meine Bandkollegen kennen sie ja auch. Und ihr könnt natürlich auch den bereits veröffentlichten Song anhören. Der ist da freilich verlinkt.
Ja.
Und natürlich ist der auch im Lo-Fi-Studio entstanden.
Ja. Was auch entstanden ist durch Code. Insane Herleitung. Ist der All-Store.
Und was ich dazu noch sagen muss, das ist ja gar nicht neu, dieses Ding.
Nee, das ist schon.
Das ist richtig, also das ist relativ alt und alt, weil All-Store, weißt du, so.
Ah. Aha,
ja. Magst du mal kurz erklären, was der Altstore ist? Und dann
also
kann ich gehe vielleicht
nochmal einen Schritt zurück. Genau. Und zwar, wir hatten ja entweder letzte oder vorletzte Folge darüber berichtet, dass Apple jetzt Sideloading erlaubt, alternative Marketplaces.
Erlauben muss,
weil die EU sagt, ey, ihr habt hier Monopol, bla bla bla. Und das hat Apple jetzt auch gemacht mit einer bestimmten Bedingung, mit einem bestimmten Preis und so. Da muss dann jeder irgendwie ein bisschen was zahlen für jeden App-Install, bla bla bla. Und ja, jetzt hat man natürlich gesagt, ey geil, jetzt ist es draußen, jetzt will ich auch so einen Marketplace halt installieren. Und das ist gar nicht so einfach, weil das macht einfach fast niemand. Aber auf was man als erstes stößt, ist dieser All-Store. Und den gibt's schon relativ lange und hat über ein ja, über gewisse Developer-Settings quasi einen alternativen Store schon länger bereitgestellt.
Genau, und da musste man letzten Endes das Binary, also ich habe es auch mal ausprobiert, da musste es Developer sein und dann das Binary halt selbst kompilieren und dann halt als Beta-Version oder als Test-Version auf dein iPhone laden. Das war so der Modus, wie es funktioniert hat.
Echt?
Ja.
Nee, ich habe es auch ausprobiert und bei mir war das anders.
War das, wann hast du es denn ausprobiert?
Ja, kurz nachdem die extra Marketplaces draußen waren oder davor schon, eine Woche davor, glaube ich. Also es hatte nichts mit dem Update zu tun, tatsächlich.
Ah, okay.
Es war tatsächlich so, dass ich dann auf meinem MacBook einen All-Store laufen haben musste.
Ach, stimmt, und dann mit diesem HTTP, ja, das
und,
war,
genau. Genau, und ja. Dann hast du da irgendwie so ein Proxy eingerichtet oder so, oder hast es mit USB verbunden und der konnte dann über Developer-Dingern dir auch so eine Beta-Version quasi installieren oder irgendwie sowas, oder diesen All-Store dann installieren und dann konntest du bis zu 3 Apps, glaube ich, dir sideloaden. Und ja, das habe ich auch ausprobiert und nachdem ich das ausprobiert hatte, hatte ich das Gefühl, mein Handy war langsamer und irgendwie ein bisschen kaputt.
Ja, genau. Also es hat irgendwelche Developer, das weiß ich damals auch noch, es hat irgendwelche Developer-Settings angeschmissen und es war irgendwie so, es hat sich nicht gut angefühlt.
Genau,
es
ja,
hat
genau.
sich so ein bisschen verfrickelt.
So ein bisschen so, ja, Apple will das nicht und dann macht sein Handy ein bisschen schlechter dadurch. Ich will jetzt natürlich nichts unterstellen, aber so hat sich's angefühlt. Jetzt gibt es aber tatsächlich den All-Store PAL für Europe, also da wo dieses Gesetz gilt und da wo Apple auch diese Alternative Marketplaces ausgerollt hat. Und ja, das ist eigentlich echt ganz geil. Darüber, da zahlt man dann 1,80 oder so und kann dann sich einfach diesen All-Store aufs Handy laden. Der fragt dann, ey, hier will ein alternativer Marketplace Apps installieren. Dann sagst du da, ja, passt. Und dann hast du den und das Ding ist bloß, da ist nicht viel Auswahl an Apps bisher.
Ich glaube, es gibt eine, oder?
Nee, es gibt zwei tatsächlich.
Okay. Das ist alles so ein Clipboard-Manager.
Genau.
Ja, super, ja.
Und ja, es, also über die eine App werden wir jetzt gleich auch noch sehr viel reden. Ich rede mal kurz über die andere App. Das nennt sich Clip und ist quasi ein Clipboard-Manager für iOS. Und das funktioniert ungefähr gar nicht. Also bei mir funktioniert das einfach nicht. Die App läuft einfach nie im Hintergrund. Und ich muss die jedes Mal öffnen, wenn ich da irgendwas reinspeichern will. Und dann kann ich es mir auch in die Notes schreiben. Und dafür musst du auch noch Patreon-Supporter sein. Das heißt, da zahlst du nochmal extra drauf. Und ja, holt euch Clip nicht. Das andere ist aber ziemlich geil für alle Leute, die auf Emulation stehen und auf alte Spiele. Und zwar ist das Delta, nennt sich das Ganze.
Und Delta ist ein Emulator für Vintage-Systeme, möchte ich mal sagen. Alles, was so aus den 80ern, ich glaube, es fängt an mit dem Atari, geht dann über Game Boy, NES, SNES, die ganzen Amiga-Geschichten, Sega bietet es Emulatoren an.
Also bis Nintendo DS.
Bis Nintendo DS, genau. Ja. DS ist nicht der aktuelle, DS ist der Handheld vor der Switch.
Ja, rein theoretisch war die Wii U auch ein
Stimmt,
Handheld.
Ja,
und davor gab es noch den 3DS.
Richtig, ja.
Und also, davor gab es den DS.
Ja, dann ist es tatsächlich ja. Vintage. Dann haben wir ja. eigentlich mit Vintage den Nagel schon relativ gut getroffen.
Ja.
Und wenn man dann Besitzer der ROMs ist, dann kann man die dort reinladen und spielen.
Ja, richtig. Und das haben wir beide auch schon gemacht.
Ja, tatsächlich. Ja. Und soll ich mal kurz meine Erfahrung erzählen?
Ja, sehr gerne.
Ich habe ja einen so ein China-Ding. Welches das gleiche ist.
Ja, du hast quasi so einen echten Mini-Computer, der quasi auch die Sachen emuliert,
genau,
als Hardware.
Und der hat halt schon die Haptik und die Buttons von dem Game Boy.
Ja.
Und deswegen liegt er halt auch wie ein Game Boy in der Hand. Das einzige Problem, das er halt hat, es ist natürlich irgendwie so ein 80-Euro-Ding und demnach ist das Display ich meine, Auflösung ist egal, aber es leuchtet halt nicht gut.
Ja, kein Backlight wahrscheinlich.
Genau, also Backlight schon, aber es ist ganz leicht, ja. Doof und irgendwie komisch. Und was ich auch nicht besonders gut finde, ist, dass man halt für diese ganzen Meta-Geschichten, also so durchs Menü scrollen und so, bist du halt immer auf diese Steuerkreuze und so angewiesen und ist irgendwie FTP und SSH und wie kommen die Dateien da drauf und WLAN und das ist ja alles Shit, den musst du ja dieser Maschine erstmal beibringen, damit es gut funktioniert.
Ja.
Und das war halt mega anstrengend. Deswegen nutze ich das eigentlich so gut wie gar nicht.
Ja.
Dann habe ich den Delta-Emulator probiert. Und den nutze ich nicht, weil halt die scheiß Haptik von diesen
Onscreen-Daten halt eine
absolute
fehlt.
Katastrophe ist.
Ja.
Also ich bin wirklich kein guter Gamer und ich brauche schon irgendwie diese Haptik, um irgendwas bedienen zu können, weil ich sonst die Knöpfe nicht treffe. Und selbst, also ich spiele eigentlich nur Jump'n'Runs und eigentlich auch noch Mario und Wario. Und es geht halt nicht. Es geht wirklich nicht.
Ja.
Deswegen.
Ja. Hast du dir, wollen wir zuerst auf deins gehen?
Ja, genau. Also ich versuche das jetzt zu lösen. Ich besitze ja schon einen
Xbox-Controller.
Und ich habe mir jetzt von Amazon so einen China-Clip gekauft, der so ein Magnet drauf hat, wo man dann das iPhone draufklipsen kann. Mit dem, wie heißt die Technologie?
MagSafe.
MagSafe, aber nicht offiziell lizenziert, das ist halt einfach nur ein Magnet. Und dann.
Da drauf steht Magnetic Bracket.
Magnetic Bracket, also um MagSafe komplett zu vermeiden, kann man sein iPhone draufklipsen und dann mit dem Xbox-Controller, der ja Bluetooth kann, der auch offiziell unterstützt wird von der iOS, dann zu daddeln. Ich bin mal gespannt, wie gut es funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ja. Er liegt noch verpackt neben mir.
Du bist gekommen und es lag verpackt neben mir.
Genau. Ja. Um sich das vielleicht noch mal ein bisschen besser vorzustellen, du hast wirklich so einen Controller, dann so einen Clip und oben drüber, über den Controller, ist dann quasi dein Handy und dann spielst du quasi so am Controller und hast dann direkt drüber das Handy.
Genau, also ganz genau gesagt, trägt sozusagen der Controller noch mal das Gewicht von dem Handy. Da muss ich auch noch mal schauen, wie sich das anfühlt.
Richtig. Und ja, das habe ich mir auch angeguckt, weil, um auf meine Erfahrung einzugehen, war ich auch so, ja, ist zwar ganz cool auch auf dem Handy das zu spielen, aber ich bin auch wirklich kein Freund davon, dass halt diese Buttons nicht da sind. Das ist halt einfach scheiße zum Steuern. Und ja, dann habe ich mir auch überlegt, okay, was macht man da? Hol ich mir da jetzt ein... So, es gibt auch so Brackets, die so auf den Seiten dran, also das.
Ja, genau, die klemmen dann so dein
genau,
iPhone.
Genau, die klemmen so,
dein
iPhone an und dann hast du wie so eine kleine Switch quasi an den Seiten, so die Controls. Und da dachte ich mir, ja, aber dafür jetzt irgendwie Geld auszugeben und dann kann ich aber auch nicht alles emulieren und auch nicht so viel zocken, weiß ich nicht. Und ich habe halt Pokémon drauf gespielt, die ich damals auch gespielt habe und ja, war schon ganz lustig, aber naja, war jetzt auch nicht das Wahre, also genau das Gleiche, was Markus auch meinte. Und dann habe ich mich aber nochmal zurückerinnert an etwas, was ich sogar zum Launch reserviert hatte, und zwar das Steam Deck. Und jetzt ganz besonders Steam Deck, nicht ein Stream Deck, weil Markus dachte zuerst, ich habe mir ein Stream Deck gekauft.
Genau, weil das ist so ein Elgato-Ding. Da haben wir auch gedacht,
genau,
warum
das,
denn?
Also das steht jetzt hier auch neben mir, das benutze ich, um mich zu muten.
Damit
aber,
du räuspern kannst.
Genau, ungefähr so.
Das habt ihr nicht räuspern hören.
Richtig, also hoffentlich, wenn es funktioniert. Und genau, da habe ich mir ein Steam Deck damals reserviert und dachte mir so, ey, das wäre doch echt geil. So ein Handheld, also was ist ein Steam Deck? Das ist von der Firma Valve, die auch diesen, wie nennt man das, Game Launcher, Game Shop Steam hat.
Game-Plattform.
Genau, Game-Plattform, da kann man halt Spiele kaufen, hat Inventar, hat ein Profil, kann mit anderen Spielern irgendwie Games joinen, chatten, etc. Also wenn man Games schon mal auf dem PC gespielt hat, dann kennt man Steam, weil das ist einfach die Main-Plattform, auf dem so sich alles abspielt auf dem PC. Und die haben auch, also die machen teilweise immer mal wieder Hardware und versuchen da immer mal wieder was zu machen. Sie haben mal einen Steam-Controller gemacht, der nicht so gut angekommen ist. Sie haben mal so einen, wie hieß dieses andere, so eine Streaming-Kiste.
Ja, oh, ich erinnere mich ganz dunkel.
Ja, war auch nicht so der Hit. Und dann haben sie sich gedacht, ey, das, was Nintendo da macht, das können wir doch auch. Und machen eine Handheld-Gaming-Konsole quasi. Bloß, dass die Konsole halt PC-Spiele spielen kann. Und das hat mich halt richtig intrigued. So, damals habe ich mir so gedacht, Alter, das ist doch richtig geil. Das reserviere ich mir direkt, das hört sich ja mega cool an. Und dann habe ich mir das reserviert, bin auch tatsächlich drangekommen in der Warteliste, hätte mir eins holen können. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich habe meinen PC, wie oft werde ich das wirklich benutzen? Und ja, war dann eher, also hab's dann wieder nicht reserviert, hab's dann jemand anderem quasi überlassen. Und ja, die Dinger waren dann auch relativ schnell ausverkauft.
Ah, ich erinnere mich tatsächlich, ich glaube, The Verge hat da auch massiv von berichtet.
Ja.
Und ich konnte eigentlich gar nicht mehr irgendwie mich davor wehren.
Ja, also das war auch relativ war ein Ding groß.
Damals, ja.
So vor, ja, wie lange ist es jetzt her? 2 Jahre, glaube ich, ungefähr. Und ja, jetzt habe ich diesen Delta-Emulator ausprobiert und dachte mir so, ey, da wäre doch was geil, wenn ich wirklich auch wieder so ein Handheld hätte, aber halt nicht die Switch, weil die Switch ist halt so restriktiv. Ich habe ja eine Switch auch und das Ding ist halt, ich spiele halt viel am PC auch, wenn ich bei mir zu Hause bin. Und ich habe halt auch verdammt viele Spiele, also ich habe auf Steam insgesamt 600 Spiele, die ich mir alle gekauft habe. Und ja, da sind viele Titel, so 1-Cent-Titel, die ich mal in irgendeinem komischen Humble-Bundle-Ding gekauft habe, die komplett irrelevant sind. Aber ich habe halt trotzdem noch, also was weiß ich, 100, 200 Spiele oder so, sind richtige Games, wovon ich wahrscheinlich 50 gespielt habe oder so. Ich habe schon viele Spiele, die ich mir gekauft habe, wo ich mir gedacht habe, so ey, die sind eigentlich voll geil, die würde ich gerne mal spielen, spiele die aber nie, weil ich nie so an meinen PC gehe, um dann irgendwie so ein kleines Indie-Game zu zocken, weiß ich nicht.
Ja, das ist, das, und genau dafür sind, glaube ich, diese kleinen Dattelkisten unglaublich gut.
Richtig.
Weil die halt dann auch nochmal einen anderen Kontext schaffen als dieser schwergewichtige PC oder das und schwergewichtige
ich
Notebook.
Ich finde das echt krass, weil das in deinem Kopf einen ganz, ganz anderen Kontext aufmacht. Das ist so nicht, also für mich ist so, ich gehe jetzt an den PC und dann setze ich mich da 3-4 Stunden hin. So. Das ist so dieser Modus, den ich beim PC automatisch eingehe. Ich will jetzt nicht, oh, jetzt muss ich mir auf einen Stuhl setzen, Headset an, Tastatur, Maus, PC an. Okay, dann starte ich Discord, dann starte ich Chrome, dann starte ich Steam, dann bla bla bla. Und das ist alles so schwergewichtig.
Heavy.
Ja, und das ist heavy. Ja.
Dieselbe Rede werde ich nachher auch für diese Kiste hier führen.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Aber genau. Und ich dachte mir dann, ey, ich probier's mal. Vor allem, weil Steam vor 4 Monaten tatsächlich oder 5 Monaten eine neue Version vom Steam Deck tatsächlich rausgebracht hat. Das initiale Steam Deck war ein LCD-Panel, 6 Inch, glaube ich, oder 6,5 Inch oder so. Und jetzt haben sie ein noch größeres Panel, also ein bisschen größeres Panel, mit OLED gemacht. Und auch noch ein paar andere Improvements, Battery Life, CPU ein bisschen besser, Grafik, glaube ich, ein bisschen bessere Performance.
Doppelter Speicher auch.
Genau, die Speicher sind tatsächlich auch erhöht worden und die Preise aber gleich geblieben. Also tatsächlich mega, mega fair und man kann die alten Modelle noch so lange kaufen, wie sie im Lager sind, zu einem vergünstigten Preis.
Tatsächlich über 150 € billiger.
Ja, und das ist auch sehr cool. Und dann dachte ich mir, ey, das mache ich jetzt einfach mal. Wenn es mir wirklich nicht taugt und ich wirklich sage, ey, nach 2 Wochen, das liegt nur rum, ich benutze es eh nicht, dann kann ich es auch wieder zurückgeben. So ist es ja nicht. Und ja, ich habe es jetzt 1 Woche, glaube ich, ungefähr, oder fast über 1 Woche. Und ich bin echt zufrieden. Also das Ding ist halt wirklich geil. Man kann da... Also du hast es gerade eben ausprobiert.
Ich hatte es in der Hand und es ist, also ich bin ja vielleicht, um gleich mal den offensichtlichen Vergleich zu fahren, es ist wesentlich, wesentlich besser als die Switch.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde es qualitativ hochwertiger als die Switch. Diese Haptik von der Switch, ich meine, die ist auch okay, aber da sind die Controller immer so ein bisschen wobbly, die sind nicht komplett geil und der Screen ist noch, ja, relativ klein. Ja, weiß ich nicht.
Ich habe mit der Switch das einfache Problem, dass meine Hände viel zu groß sind.
Ja, richtig.
Ich komme da mit meinen riesigen Händen nicht an diese kleinen, flimsigen Controller dran.
Ich habe jetzt nicht so große Hände wie du, aber ja, auch nicht kleine Hände. Und ich muss echt sagen, also die Haptik ist super geil. Bildqualität wirklich richtig, richtig gut. Das fühlt sich wirklich nach einer richtig guten Kiste an, nicht nach irgendeinem China-Billig-Plastikschrott, sondern wirklich hat eine gutes Gewicht tatsächlich in der Hand, aber ich hätte es sogar schwerer eingeschätzt und dafür ist es eigentlich, es ist relativ leicht, auch für ein Handheld, natürlich nicht so leicht wie die Switch, aber trotzdem noch relativ gut. Und was natürlich richtig krass ist, darauf läuft einfach Linux, ne? Also das ist kein Windows.
Und genau das würde mich jetzt mal interessieren. Also wie viel davon ist denn offiziell von Valve und wie viel davon ist Community und wie viel muss man bricken oder neu installieren oder per SSH irgendwelchen komischen Shit machen und wie viel geht out of the box? Weil das habe ich bei diesem System nie so wirklich verstanden, an wen sich das jetzt richtet. Ist das so ein rundum sorglos Paket, das out of the box alles kann, oder ist es dann doch gedacht für Leute, die es konfigurieren wollen müssen und da per SSH draufgehen?
Also, das Ding ist eine Konsole und das sage ich auch so wie eine Konsole. Das ist so wie eine Switch. Das ist so wie eine PlayStation oder eine Xbox. Du kannst dieses Ding dir holen, hast ein Steam-Konto, kaufst dir die Spiele und installierst die. Und es macht alles für dich. Du musst dir keine Sorgen machen. Was man bedenken muss, es funktioniert nicht alles. Ja? Es gibt einen Compatibility Layer, der heißt Proton. Ich weiß nicht, ob das Steam tatsächlich, also Valve erfunden hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, das gab es schon vorher, aber Steam hat da heavily invested. Also die heben da dieses ganze Entwicklung von Proton ganz, ganz, ganz stark.
Also genau, was ich mir nämlich denke, das wird garantiert kein x68er Architektur sein. Das ist garantiert ein ARM, oder nicht?
Nee, das ist kein ARM.
Das ist kein ARM?
Das ist kein ARM, nein. Glaube ich.
Zen 2, ja, ich schaue mal kurz, interessiert mich einfach. Also nicht, dass ich jetzt denke, es ist falsch, sondern...
Ja, nee, guck nach, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein x64, x86 Chip ist, weil dann ist die Compatibility nicht so schwierig. Ich habe nämlich auch schon auf meinem MacBook teilweise ein bisschen rumprobiert mit, okay, wie kann man da mit Wine, wie kann man da mit dem Game-Porting-Toolkit von Apple wirklich Spiele dafür benutzen. Und ja, auf Mac ist das echt schwer teilweise, also geht fast nichts, außer Spiele, die halt nativ auf Mac supported werden. Und ja, es ist ein
x86.
Ja, genau. Ja. Und ja, und da muss man wirklich sagen, also Steam hat da wirklich viel Development reingesteckt und da funktioniert schon echt viel. Ich muss sagen, wenn ich jetzt auf mein Steam Deck gucke, dann stehen da von 600 Spielen, sind 137 Great on Deck. Das ist aber quasi die höchste Kompatibilität. Also da sagt Steam so, oder Valve sagt da, das funktioniert wirklich einwandfrei, da hast du gar keine Probleme, da musst du nichts konfigurieren und so, das funktioniert super. Und dazu zählen die größten Titel eigentlich auch. Also wenn du jetzt wirklich ein Nischengame hast oder sowas wie Valorant, wo du so einen Kernel-Level-Anti-Cheat hast, das funktioniert halt darauf nicht, weil es halt Linux ist. Und auch so Nischengames teilweise, je nachdem wie alt die sind, können die teilweise nicht supported sein. Ja, ich muss aber sagen, jedes Spiel, was ich bisher ausprobiert habe, hat funktioniert. Out of the box. Ohne, dass ich viel konfiguriert habe. Und das ist schon eine geile Experience. Also ich gehe wirklich hin, gehe durch meine Library, klick auf Install, der lädt sich das runter, ich klick auf Play und das funktioniert. Auch ohne irgendwelche, ich muss nichts am Controller, an den Controller-Einstellungen ändern. Ich muss nichts irgendwie mit Proton ändern. Du hast jetzt gerade Hades offen, das ist der Titel für Steam Deck tatsächlich.
Ja genau, weil das irgendwie mir jetzt gerade empfohlen wurde.
Ja, also das habe ich auch, das hatte ich vorher schon in meiner Library, weil das so gepriesen wurde. Das war Game of the Year, glaube ich, oder Best Indie Game, weiß ich nicht wann. Und das ist wirklich richtig geil auf dem Steam Deck. Ich kann euch auch sagen, jedes Rogue-like oder Light ist einfach richtig geil da drauf. Das ist so, du setzt dich auf die Couch, holst dein Steam Deck raus und daddelst für, was weiß ich, eine halbe Stunde oder so. Oder eine Stunde. Oder von mir aus lass es 15 Minuten sein. Und dann drückst du auf Pause oder du musst nicht mal auf Pause drücken. Du machst einfach auf Aus quasi, auf Sleep und das läuft. Also das ist dann einfach im Standby. Dann mache ich es wieder an, was weiß ich, 3 Stunden später und ich bin genau da, wo ich vorher war. Und das funktioniert einfach seamless. Das ist wirklich so, als wäre das so eine PlayStation-Experience. Also es ist wirklich insane.
Ja, echt spannend. Und jetzt aber nochmal zu der Frage, wie viel davon kann man denn customizen, wenn man es möchte? Also habe ich die Möglichkeit, da eigene Binaries drauflaufen zu lassen? Und wenn ja, wie kommen die drauf?
Und da sage ich, ja. Also du kannst das so customizen, wie du willst. Am Ende ist das wirklich einfach nur ein Arch Linux unter der Haube. Es gibt quasi den Game Mode von Steam, wo du quasi in diesem Interface bist, was du gesehen hast. Du kannst dann aber auch Switch to Desktop machen. Das heißt, du gehst dann einfach in ein, das ist dann KDE als, als Oberfläche und hast dann einfach einen Linux. Da kannst du in den Browser gehen, kannst dir Firefox installieren, kannst in den Store gehen, kannst dir Applications installieren und darüber kann man dann auch sowas wie Emulation auch gut machen. Es gibt so ein Community-Ding, das nennt sich EmuDeck und damit kann man dann, das lädt man drauf, führt es aus und der führt dich durch jeden Schritt. Du sagst dann, okay, welche Emulatoren willst du, welche Einstellungen willst du dafür und installiert dir alles und addet das direkt zu Steam. Und das funktioniert einfach. Was du dann natürlich brauchst, sind die ROMs, die du dann draufladen musst und ja, und dann geht das. Also der hat auch sowas wie einen Scanner, das heißt, du legst dann. Und jetzt die Frage, wie kommen die Spiele da drauf? Entweder hast du halt eine SD-Karte, die du vorher quasi bespielst und steckst sie dann einfach rein. Du kannst aber auch über USB-C irgendeine Festplatte anschließen und kannst das darüber machen. Oder, das ist einfach Linux, gehst über SMB an einen NAS oder über FTP an dein Network Storage und kannst darüber dann die Daten transferieren.
Ja, okay, verstehe. Also es ist jetzt nicht irgendwie zugedengelt und man kann kein Root werden. Es ist
genau. Linux. Also es ist einfach Linux und du kannst es auch wirklich so customizen, wie du willst. Du kannst sogar im Game Mode, und das ist auch richtig geil, du kannst im Game Mode dir, es gibt so Decky, nennt sich das, da kann man dann so Plugins installieren. Und dann kannst du einfach das Interface von diesem Game Mode über diese Plugins ändern, über CSS quasi einfach. Und das ist halt auch wieder so geil, weil stell dir, das gibt's halt einfach nicht auf einer Switch. Natürlich, klar, weil warum sollte das eine Switch anbieten? Aber am Ende ist das halt einfach ein Linux und irgendeinen, tatsächlich haben die einen Window-Manager geschrieben für Linux. Also das ist tatsächlich ein Window-Manager, den du dir auch in dein normales Linux reinholen kannst. Ist Open Source und das kannst du halt so customizen, wie du willst. Und das ist halt awesome einfach. Du kannst da halt so viel rumtinkern, wie du willst. Du kannst auch Non-Steam-Launchers installieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel über Rockstar Games, die machen ja GTA, oder Epic Games, die machen ja Fortnite und was weiß ich nicht alles. Oder du willst GOG, die machen ja von CD Projekt Red, also Cyberpunk und Witcher. Kannst du ja auch installieren. Das ist dann ein bisschen tinkern, klar. Da musst du dann in den Desktop-Mode und Sachen installieren und so und das mit Steam verlinken. Da gibt es aber auch relativ geile Community-Projekte, die das für dich machen. Also am Ende wirklich hast du einfach Sachen, die du da runterlädst, die ziehst du dir auf den Desktop, machst du Doppelklick drauf und füllst da ein paar Checkboxen aus, drückst auf Install und die machen alles für dich.
Ja, nice.
Also ich muss da auch nicht irgendwie extra ein Keyboard anschließen und dann in der Konsole irgendwas rumtippern. Nee.
2 Fragen habe ich jetzt dazu noch.
Ja.
Ist Malware ein Ding für Steam Deck oder gibt's da nichts? Also ist irgendwas bekannt?
Ja, das ist die Frage. Also es ist natürlich Linux, so weiß ich nicht, ob es da einen Angriffsvektor gibt, den man wirklich auf Steam Deck dann bringt. Aber ich meine, der Otto-Normalverbraucher, also der normale User, der geht halt nur in den Game Mode.
Richtig, und da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit Signaturen und so arbeiten.
Ja, also da läuft alles über die gesicherten Server von Valve und ja, da kann nichts passieren eigentlich. Also ja, nichts ist natürlich kann immer was passieren, logischerweise, aber unwahrscheinlich.
Dann die finale und wichtige Frage, was ist der Preis?
Genau, also ich habe die, was ich auch empfehlen kann, die 512 GB Version. Das heißt, du hast 512 GB Internal Storage, kannst die aber so beliebig erweitern mit SD-Karten, wie du willst. Es gibt einen SD-Karten-Slot und du kannst auch, was viele machen, wenn du jetzt sagst, wirklich, du willst da alle deine Spiele drauf haben, dann hol dir 3 512 GB SD-Karten und dann wechsel die halt aus.
Ja.
So, und das geht genauso gut. Und was auch geil ist, was natürlich nur bei so einem Ding geht, du kannst das halt aufmachen und die fucking NVMe-SSD einfach austauschen. Du machst dir dann anstatt die 512er eine 1TB oder sogar eine 2TB-Platte rein und fertig. Und das voidet nicht mal deine Garantie. Valve hat nämlich gesagt, du darfst das aufmachen, du darfst auch die Festplatte austauschen und du hast trotzdem noch Garantie auf das Ding.
Da also mit 512 kostet es 569 Euro.
Genau.
Was ein fairer Preis ist, die alte Version, von der wir gerade vorhin gesprochen haben, liegt bei 419.
Ja.
Und wenn man dann doch die 1TB-Variante will, dann kostet es 679.
Ja, und ich muss sagen, also natürlich, das ist jetzt kein, das werfe ich aus dem Fenster, so ein No-Brainer, sondern das ist natürlich trotzdem eine Investition. Man muss sich trotzdem fragen, ist es mir das wert für das Enjoyment, für den Spaß, den ich damit habe? Ne? Das hat kein ROI, also du kriegst dadurch kein Geld wieder rein.
Ach, du verdienst damit kein Geld?
Ja, also viele sagen auch, ja, also dafür muss ich mir ja jetzt keine Switch-Spiele mehr kaufen, das stimmt. Aber du kaufst ja trotzdem dann die PC-Spiele.
Ja, ich kaufe keine Switch-Spiele, also von daher.
Ja, genau. Also klar. So, man kann das natürlich so sehen, wie man will. Aber ja, ich muss sagen, ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ich kann es sehr empfehlen. Also für mich war es ein sehr, sehr guter Kauf. Vor allem, weil ich halt die meiste Zeit bei meiner Freundin bin. Und ja, da habe ich halt meinen Rechner nicht, den habe ich dort halt einfach nicht. Und da habe ich einfach mein Steam Deck, sitzt da auf der Couch, sie zockt am PC, ich zock auf der Couch. Wie geil ist das denn? Also, das ist mega geil. Oder dann sitze ich noch im Bett und dann daddel ich halt noch eine halbe Stunde irgendwie Pokémon oder so. Wie geil ist das? Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das Ding ist wirklich eine Empfehlung wert. Ich kann noch, wenn ihr euch wirklich was holt, kann ich euch einen Screen Protector empfehlen, damit ihr den Screen nicht kaputt macht, so wie bei eurem Handy. Ja. Ich kann euch einen Case empfehlen tatsächlich. Es gibt sehr, sehr coole Cases. Ich habe das von Skull & Go. Packen wir auch mal in die Shownotes. Ich schicke dir da noch den Link, Markus. Und ich habe auch noch von den Analog-Sticks habe ich noch so Covers obendrauf, weil ich finde, die Defaults sind ein bisschen sehr slippery und ich fange immer sehr leichtes Schwitzen an der Hand und dann rutsche ich da teilweise ab von den Analog-Sticks und jetzt habe ich mir da neue Covers geholt. Genau.
Ja, ich denke auch, der Aftermarket für dieses Ding ist wahrscheinlich genauso groß wie für alle anderen Systeme. Da kann man sich wahrscheinlich von Cases bis irgendwelchen Mods alles Mögliche kaufen. Spannendes Ding.
Okay, noch eine Sache, bevor wir weitermachen. Ich weiß, ich habe schon sehr viel Zeit eingenommen, aber erwartet nicht, dass da jedes AAA-Game draufläuft. Also sowas wie, die laufen zwar, also sowas wie GTA 5, Cyberpunk, Witcher, die laufen da zwar drauf, aber das muss man halt auch auf geringen Settings spielen. Na, das ist kein Tower-PC.
Ich habe den Store gerade eben mal. Also es gibt da, du hast gerade vorhin schon gesagt, so ein Filter, wo dann irgendwie drin steht, hey, super, mega geil oder
ja.
Tut, und aber vielleicht auch nicht.
Genau.
Das sollte man sich, glaube ich, vorher anschauen.
Genau, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr habt hier 5 Spiele, die wollt ihr unbedingt darauf spielen und die laufen darauf nicht, dann ja, guckt euch das lieber vorher an. Ich kann auch empfehlen, dieses Verified von Steam ist nicht immer akkurat. Die updaten das nämlich nicht nach Updates von der Software und manchmal machen Software-Updates von den Games das kaputt einfach, die Kompatibilität. Deswegen guckt auf protondb.com und da hast du eigentlich immer auch von Usern tatsächlich direkte Erfahrungen. Wenn da jetzt irgendwie in den letzten 3 Wochen 20 Leute gesagt haben, fuck, es geht nicht mehr nach dem Update, ja, dann überlegt es euch vielleicht nochmal, aber ja.
Aber gute Nachrichten, Ultimate Chicken Horse läuft.
Das ist ein geiles Game, das habe ich sogar, das kann ich sehr empfehlen. Ist super für so ein Party-Game, das ist sehr geil.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Ja.
Ich hasse AWS, Lukas.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ich hasse AWS. Ich wollte einen S3-kompatiblen Storage.
Ja.
Weil auf meinem Server laufen jetzt ja Webseiten und Backups sind eine feine Sache, habe ich mir gedacht. Mache ich die mal halbwegs professionell und backup in meinen Portainer und den Content vom Directors auf ein S3.
Mhm.
Dann habe ich mir in Amazon einen AWS-Account geklickt und ich bin wahnsinnig geworden.
Ja.
Ich bin wirklich wahnsinnig geworden. Also dieses Bucket oder so, also dieses S3 irgendwie zu provisionieren oder einzurichten, war jetzt nicht das Ding.
Ja, das ist relativ einfach, irgendwie aber Bucket dann erstellen.
Aber scheiß Policies,
oh, ja.
Dass ich da auch nur irgendwie irgendwas draufpacken. Ich bin doch kein Enterprise. Warum muss ich für ein S3-Bucket, was niemals das Terabyte überschreiten wird, warum muss ich mir dafür diesen ganzen Scheiß ans Bein binden?
Oh ja, verstehst du meinen Pain? Verstehst du jetzt meinen
Pain?
Ja,
ich verstehe deinen Pain.
Das ist wirklich, und deswegen habe ich auch gesagt, wir gehen zu Hetzner für unsere Scale, weil das ergibt einfach gar keinen Sinn. Ich brauche nicht für jedes fucking Objekt irgendeine scheiß Policy in meinem S3-Bucket. Alter, ich will ein fucking Access-Token, damit mein Service da dran kann. Ich will nicht irgendwie mit eurer scheiß SDK irgendeinen Authentication Flow implementieren. Ich will einfach nur meine scheiß Objekte auf diesen S3 scheißen. Ja. Ich verstehe dich da. Zu 100%.
Ganz schlimm.
Ja.
Also ich habe wirklich, ich habe 2 Stunden dagegen gekämpft und ich habe es nicht geschafft.
Ja. Hättest du mich einfach mal gefragt, dann hätte ich dir Backblaze R2 empfohlen.
Ich bin jetzt bei DigitalOcean. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich wollte nämlich, dass dieses System nicht nur ein File Storage ist, weil Backblaze kannte ich.
Ja.
Da hatte ich früher schon meine Backups tatsächlich.
Ja.
Ich wollte die Möglichkeit haben, dass ich potenziell mit Container Deployments damit skalieren kann.
Okay.
Und da ist DigitalOcean halt der, also wahrscheinlich neben, wie heißt es, andere Deploy to Cloud irgendwas.
Heroku.
Ja, Heroku ist relativ alt, DigitalOcean ein bisschen neuer und es war halt in literally 2 Minuten eingerichtet. Man schießt sich dort einen Account, man richtet einen 2. Faktor ein, man klickt auf, ich hätte gern dieses Volume, man gibt ihm einen Namen, man zieht sich ein API-Token, man gibt das API-Token in sein S3-Kommando als Konfiguration ein und gut ist.
Aber hat das Volume dann direkt einen S3-Support? Oder ja. Hast du dann einen Storage aufgesetzt,
nee.
Storage-Server?
Ich brauche keinen Storage-Server.
Ach so, also das ist geil.
DigitalOcean hat direkt, ich kann mal kurz nochmal schauen, weil natürlich dürfen sie es nicht S3 nennen, das ist relativ klar.
Ja, S3-kompatibel.
Genau, S3-kompatibel, ja. Aber der Produktname heißt natürlich auch nicht S3.
Sondern
der Produktname
F3.
Nennt sich Spaces. Das Produkt heißt Spaces. Und man kann sich dann so ein Space anlegen und man kann, wenn man möchte, auch total krasse Permissions draufsetzen, wie man will. Man kann es aber auch sein lassen.
Aber es hat auch einfach Sensible Defaults.
Ja, Sensible Defaults.
Ja, genau.
Das Ding hat einfach eine URL, ich kann sie kopieren. Also du siehst auch schon die UI, ich habe es hier gerade offen, das ist nicht irgendwie so zerfleddert.
Ja.
Und hier
oben ist nicht irgendwie eine JSON mit irgendwelchen ARNs, mit einer Accountnummer. Und ja, ich verstehe es.
Simple UI, gescheite Benamung, super cool eingerichtet. Es hat 2 Minuten gebraucht und die ersten Backups waren drauf. Du siehst hier, ich kann drüber hovern und krieg dann irgendwie so Copy-Kommandos. Also es ist richtig, richtig gut und ich will es nicht mehr missen. Also
ja,
ganz,
das ist klare, doch cool.
Ganz klarer Tipp, nicht mit AWS, wenn man nicht skalieren muss, also wenn man irgendwie kleine KMU, selbstständig oder Hobbyist ist, DigitalOcean ist das, was 1000-mal besser ist.
Ja, kann ich so unterstreichen. Also ich mag die AWS auch nicht wirklich, aber naja.
Ich muss mich revidieren, Lukas.
Du magst nämlich noch was nicht.
Ja, ich muss mich revidieren.
Naja.
Erinnerst du dich, dass ich in der Folge vor einigen Monaten Logic sehr gelobt habe?
Ja.
Es hat mich den letzten Nerv gekostet.
Okay, warum das?
Ich hatte ja mit den Midnight Poets Club, das ist hier eine lokale Band, eine Produktion im Lo-Fi begonnen und wir haben die mit Logic begonnen.
Mhm.
Und ich habe die dann auf meinem Rechner zu Ende geführt und auf beiden Systemen, auf dem Mac Mini und auf meinem MacBook Pro, das Ding war instabil ohne Ende.
Okay.
Instabil in einem Bereich, wo wirklich die gesamte Produktion gefährdet war.
Okay,
also
krass.
Wo wir streckenweise nicht mehr in der Lage waren, die Datei zu öffnen.
Okay, heftig.
Wo wir nicht mehr in der Lage waren, nachdem wir es irgendwie geschafft haben, die Datei wieder zu öffnen, Spuren zu entfernen. Das Ding war so buggy, dass wir reproduzierbar jedes Mal beim Anklicken von einem Track eine Kernel Panic erzeugt haben.
Boah, das ist heavy.
Und es gibt ja dann auch, weil das ist ja alles ein großes Paket, das Problem, ja, also du kannst ja nicht mal mehr die Spuren irgendwie rauskriegen.
Du kannst es nicht mal mehr rausfriemeln.
Da waren, also nicht, ich war nicht die ganze Zeit dabei, die Jungs und Mädels haben es teilweise selber aufgenommen, da waren ja locker 20, 30, vielleicht sogar 40, wenn man die Leute zusammenzählt, Arbeitsstunden drin.
Ja, ja, eben.
Und wir konnten diese Datei nicht mehr managen.
Boah.
Und es waren wirklich, es waren mehrere Bugs, es war eine Verkettung von mehreren Bugs. Einmal hat es offensichtlich gibt es einen Bug, dass wenn man so Comping macht, also mit diesen mehreren Spuren,
ja,
dass man irgendwie aus Versehen es hinkriegt, dass nur eine von diesen Unterspuren loopt. Und das hat Logic einfach nicht vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass nur eine Masterspur geloopt werden kann.
Okay.
Das heißt, irgendwie kommt man in diesen invaliden Zustand und dann ist die gesamte Datei kaputt.
Ja.
Es ist unglaublich instabil, je mehr Plugins du hast. Also ich habe ja hunderte von Plugins. Und das Gefühl mit jedem Plugin, ein Absturz.
Mhm.
Also also Alter. VST kann es ja gar nicht, sondern das nutzt ja immer dieses, Name vergessen, Audio Unit.
Ja.
Unglaublich. Also man klickt auf so ein Plugin, das Ding rendert seine Oberfläche, Kernel Panic. Man klickt auf ein Plugin, man will es automatisieren, Absturz.
Okay.
Man klickt auf ein Plugin, UI schwarz. Absolut instabil. Also ich kann es zu diesem Zeitpunkt mit der Erfahrung wirklich nicht empfehlen. Also entweder man hat nur Stock und will irgendwie nichts machen und es ist ein besseres GarageBand meinetwegen. Aber diese Form von Instabilität habe ich bei Cubase seit 20 Jahren nie.
Ja.
Nie.
Verstehe ich.
Und das ist echt gefährlich. Also weißt du, als Entwickler hast du ja immer noch deine Textdateien, die irgendwo rumliegen oder irgendwelche Git-Commits, auf die man reverten kann. Also man kommt ja low-levelig an seine Arbeit noch ran.
Ja.
Aber wenn du halt wirklich Gefahr läufst, dass deine Arbeit, dein ganzes Projekt weg ist. Nee,
ja.
Nicht mehr.
Boah, das ist echt scary.
Also ich werde die nächsten Produktionen ganz sicher nicht mehr mit Logic machen. Haken dran. Experiment ist vorbei.
Ach ja, schön.
Wir hatten hier im Pfaffenhofen ja unseren kleinen Mini-ESC.
Ja, kann man so nennen, ja.
Es gibt hier einen jährlichen Bandwettbewerb, der sich Seitensprung nennt und ich bin seit 2 Jahren da auch mit dabei als Juror. Und da treten Nachwuchsbands auf und die bekommen da eine Bühne, 20 Minuten. Du hast auch vor 3 Jahren mal teilgenommen und einen sehr, sehr guten dritten Platz erreicht.
Ja.
Aus dem Stand weg beim ersten Auftritt.
Tatsächlich.
Und wie fandst du es dieses Jahr?
Gut, also ja, war ganz geil eigentlich. Ich fand's, ja, also, dass die Gewinner vom letzten Jahr nochmal auftreten durften und wieder gewonnen haben, finde ich etwas frech und unfair.
Es spricht aber für die Neutralität der Jury,
ja,
dass die Ergebnisse reproduzierbar sind.
Genau,
das ist schon mal, glaube ich, ein Pluspunkt.
Oder es liegt an dir, weil du warst jetzt 2 Jahre in Folge in der Jury.
Ach so, stimmt. Es gibt praktisch keinen, tatsächlich, ich habe noch keinen anderen Gewinner gesehen als Midnight Poets Club.
Ja.
Ja, aber es hat mega Spaß gemacht. Also war ein wunderschöner Tag. Das Wetter hat gut gehalten. Es waren wirklich ein paar Überraschungen dabei und ich habe wieder gelernt, Leute, traut euch einfach. Also gründet eine Band, geht auf andere zu, übt, macht euer Ding. Es lohnt sich. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jeder seinen Spaß hatte und es hat sich wieder ein super Netzwerk draus ergeben. Man kennt sich jetzt, man arbeitet miteinander. Das ist echt eine tolle Sache.
Ja, also ich fand's auch ganz lustig eigentlich, ganz cool. Hat auch wieder Spaß gemacht. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Also ich kann es jedem empfehlen, der in Pfaffenhofen wohnt. Da kann man auch mal hingucken, ist ja Feiertag.
Ne? Ist ein Feiertag, ist Eintritt frei und es ist jetzt auch nicht irgendwie ein umzäunter Bereich oder so. Man kann da halt hingehen, ein bisschen chillen, sich irgendwie auf den Boden setzen mit einer Picknickdecke.
Ja.
Und sich die Sache mal reinpfeifen lassen.
Ja, was du dir reingepfiffen hast, war ist auch...
der ESC. Lukas, ich möchte eine Sache nochmal betonen.
Ja.
Ich habe dir vor circa 8 Tagen genau einen einzigen Song geschickt und habe gesagt, der wird's.
Wirklich? Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, schau nochmal kurz in deine iMessage und sag mir, welcher Song das war.
Tatsächlich. Du hast nicht gesagt, dass der das wird, du hast nur den Song
geschickt.
Ich habe
nur den Song geschickt, ja.
Ach krass, das habe ich gar nicht gesehen. Ich muss aber auch sagen, und als ich es geguckt habe, habe ich auch direkt gesagt,
der wird's. Keine
also,
Frage.
Ja, man muss natürlich
Nemo
dazu sagen.
Wird's. Wir müssen beim Gendern aufpassen, Nemo wird's.
Genau, also ja. Der Song meinte ich. Ich meinte ja, jetzt nicht, okay. die Person wird's. Ich meinte der Song, nicht irgendwie gegendert, weil es nicht binär. Aber man muss natürlich dazu sagen, wenn jetzt Niederlande wirklich teilgenommen hätte, Dann wäre es
knapp geworden.
Ich glaube,
mit diesen überragenden Jurypunkten wäre es...
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht.
Das ist richtig.
Man muss natürlich sagen, die Performance war natürlich unglaublich geil. Also, dass man da auf diesem runden Ring-Ding...
Es war alles geil. Es war Songwriting geil. Es war alles drin. Es war unglaublich guter Gesang. Es war kraftvoll. Es war ein guter Text. Es war melodisch. Es war gut arrangiert. Es war eine Rap-Passage mit drin.
Outfit war jetzt nicht so meins tatsächlich.
Ja, Outfit fand ich auch ein bisschen grenzwertig, aber hat zum gesamten Aussage.
Genau, hat zur Message gepasst auf jeden Fall.
Hat getroffen. Und ich bin froh, dass Nemo gewonnen hat. Ich hatte tatsächlich noch einen zweiten heißen Kandidaten. Das war der Ukraine.
Ja, da muss ich aber auch sagen, also langsam wird es halt auch langweilig. Ich meine, jetzt hat letztes Jahr Loreen gewonnen und es wird einfach, jedes Jahr ist die Hälfte der Songs einfach irgendwas Episches. Es muss irgendwas sein, genau. Mit irgendeiner epischen Aufmachung, mit irgendwie so hoch wie möglich und der größte Höhepunkt ever. Das war genau das gleiche wie bei Israel auch, Hurricane, das war genau so ein Ding.
Das wollte ich gerade sagen, das, also die was heißt Ukraine oder Ukraine?
Ukraine, glaube ich, oder?
Also, ich weiß es nicht. Bin ungebildet genug, bitte nicht nicht
canceln. Sorry, nicht canceln. Das ist ganz schwierig beim ESC.
und ja, du hast recht, es ist halt wieder ein Power, ein Female Vocalist mit einer Power-Ballade, mit einem Power-Song und irgendwann hat man diesen ganzen Pathos und diese ganze Epik einfach satt.
Ja.
Also auch ich, obwohl ich wirklich ein ganz großer Freund davon bin.
Ich fand den Song auch gut, aber ich muss auch sagen, Leute, jetzt überlegt euch mal irgendwas Eigenes. Ich meine, klar, der Song an sich ist ja auch geil und irgendwie der Rap-Part von der anderen Frau war auch sehr cool. Ich finde aber trotzdem, man könnte auch mal weg von diesem epischen.
Genau, das hat ja geklappt. Also und lustigerweise, also Platz 2, 3 und 4 sind ja wieder epic gewesen. Also
ja, genau.
diese französische, das ist das gleiche, nur mit einem Typ.
Und das macht Frankreich übrigens jedes Jahr. Also das ist wirklich, ja, also auf jeden Fall Französisch muss ja sein. Die können ja keine andere Sprache, also die können kein Englisch. Und natürlich ist es wieder eine so herzzerreißende Ballade. Ich fand das ja auch so wieder
kraftvoll, Herzschmerz.
Und wieder so over the top. Dann geht er da 3 Schritte weg von dem Mikro und singt dann so nochmal. Ach ja. Ich meine, natürlich trotzdem impressive, trotzdem auch guter Song.
Ja, das ist
Song,
halt das Drama, das man
aber
möchte.
Ja. Ich muss aber auch sagen, Deutschland war gut. 12. Platz.
Ja, tatsächlich. Also das ist man gar nicht gewohnt, mal Punkte zu sehen.
Und ich hätte es auch in den Top 10 gesehen, tatsächlich.
Ja, aber es war halt auch eine klassische, also nichts Besonderes, also es war halt ein 15-Radio-Song, fand ich.
Weiß ich nicht. Also ich muss sagen, von Isaac die Stimme, das ist schon was Besonderes.
Ja, schon, aber im Vergleich zu Frankreich ein bisschen abgekackt.
Ja, ja, okay. Ja, es ist auch ein anderes Level und eine andere Message an der Stelle. Ne? Es war jetzt keine typische Ballade, nicht irgendwie, oh, ich weine jetzt, sondern schon eher poppig auch. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Stimme schon sehr, sehr unique und auch sehr, sehr geil.
Definitiv. Also für das, was wir sollen. Ich fand The Lord of the Lost übrigens auch geil, einfach weil es mein Musikgeschmack ist.
Ja.
Aber es ist nicht vermittelbar. Und was mich jetzt noch interessieren würde, apropos nicht vermittelbar, wie fandst du Irland?
Ja, wollte ich auch gerade sagen, unvermittelbar habe ich auch direkt an Irland gedacht, wo ich mir so denke, da zensiert, das hat der Moderator auch gesagt beim ESC, der deutsche Moderator, weißt du, wir müssen in unserem Song Shit zensieren, das dürfen die nicht sagen, aber Irland darf einen fucking Exorzismus mit Pentagramm live im Fernsehen machen, wo ich mir auch so dachte, ich meine, ja, macht halt so, aber dann Shit zensieren, weiß ich nicht.
Ja, also ich fand's tatsächlich, ich komme ja aus einer Szene, wo sowas mehr oder weniger an der normal Tagesordnung ist. Aber nicht auf diese Art und Weise.
Naja.
Also das ist diese over-the-top narzisstische Marilyn Manson Gruselklamotte.
Ja, und ich finde halt auch, das ist so over-the-top sein, um over-the-top zu sein.
Ja, genau, das ist so Lindemann-Provokation, der Provokation wäre. Yeah. Also gar nicht mehr mit einer Message, nicht mehr mit.
Dann wäre es halt geil gewesen, Boden. Würde man sagen, ey, das hat eine Aussage, dass so, ja, damit will ich hier das hier aufzeigen, sondern es ist einfach nur, ich möchte so viel provozieren, wie halt geht.
Genau, und das ist eigentlich auch das, was ich, oder was in dieser, ich sag jetzt mal, Gothic-Dark-Szene überhaupt nicht an der Phase ist.
Naja.
Also,
und ich muss auch sagen, ich fand den Song auch nicht sonderlich gut.
Nee, er war auch nicht also, gut. Ich weiß noch nicht, was er wollte. War es ein Metal-Song? Es war auch mega, mega jazzy, mega bluesy.
Ja, es war mittendrin. So. Ich fand die Switches auch scheiße. Also, in my opinion. So, ich fand das so, dann war es wieder so Ballade zwischendrin. Ah, we're under the moon, bla bla bla.
Weißt du, dass sie sich selbst als Hyperpop bezeichnet?
Was?
Ja, sie bezeichnen sich selbst als Hyperpop.
Ja, sie ist falsch, tatsächlich auch nicht binär tatsächlich.
Die Band, Markus. Die Person bezeichnet sich selbst als Hyperpop.
Ja, weiß ich nicht, das sehe ich jetzt nicht so.
Ja, ich habe auch die anderen Sachen nicht angehört, aber gut, lassen wir es mal stehen. Lass uns mal zur Politik nichts sagen.
Ja, also, das ist so ein Fass ohne Boden tatsächlich. Es ist nur, also ich finde es lustig. Ne? Ich sag nur, das ist ein nicht politisches Event, laut dem ESC.
Es ist ein nicht politisches Event und von Politik haben die wenigsten dort auch eine Ahnung. Aber ich finde es trotzdem mutig. Egal, wir lassen das einfach.
Ja, wir müssen, ich glaube, da können wir uns nur, ja. Richtig.
Was für dich das Steam Deck ist, Lukas, ist für mich das Astrolab.
Ja.
Es war auch überhaupt kein Impulskauf. Also ich habe das natürlich lange vorab
Natürlich überlegt, abgewegt,
abgewogen,
eine Woche drüber geschlafen.
Genau, hab ROI-Betrachtung gemacht, hab überlegt, welche Mehrwerte ich dadurch habe und ich bin auf keinen Fall spontan Symptome angefahren und hab das dann einfach mitgenommen. Astrolab, haben wir schon drüber gesprochen?
Nee, ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht.
Ich schaue nochmal kurz
Obwohl
in
doch,
die,
oder hast du da was? Ich schaue nochmal
kurz in die Shownotes vom letzten Mal. Ich glaube, wir haben es als Hardware, die haben wir tatsächlich nicht. Haben wir wirklich nicht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht sowas wie Steam Deck, wo ich jetzt sagen könnte, ey, das wäre vielleicht für mehrere hier was. Ich glaube, das wird sich keiner außer Markus holen. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, aber ich möchte kurz mal sagen, was für ein Game Changer es ist.
Ja, hat aber nichts mit Games zu tun.
Hat nichts mit Games zu tun, ist aber ein Game Changer. Also, es gibt so E-Pianos und Keyboards und da gibt es so verschiedene Klassen davon. Und die Klasse Nummer 1, die ganz typisch ist und die vielleicht auch ein paar Leute zu Hause stehen haben, ist ein E-Piano. Das heißt, dessen Aufgabe ist es erstmal, möglichst gut ein E-Piano zu imitieren, also ein Piano zu imitieren. Dann gibt es so das noch irgendwie auf Koks. Das sind dann so Vintage-Geschichten, da ist es Nord Stage ganz verbreitet. Und damit kann man dann, hat man noch Synthesizer drin und man hat noch ein Drawbar, also eine Orgel mit drin und Emulatoren von weiteren Tasteninstrumenten. Und da war bisher immer die Herangehensweise, dass das komplett in Hardware modelliert und gebaut wird und dementsprechend ist es teuer.
Ja.
Das heißt, so ein Nordstage kostet locker 5.000, 6.000 Euro.
Und das ist viel Geld.
Und dann gibt es die klassischen analogen Synthesizer, die absolut offenes Preissegment. Also die gibt es irgendwie monophon, die kaum was können für ein paar hundert Euro. Und die gibt es dann irgendwie, wenn man in Profit oder wenn man in den MOOC-Bereich geht, da kann man sich ein Auto für kaufen. Und dann gibt es die klassischen Workstations. Das sind so, die kommen so ein bisschen aus diesem Entertainer-Bereich heraus, so Coverband-Geschichten. Die haben halt irgendwie so gefühlte 100 Megabyte ROM-Speicher und nutzen dann irgendwie seit 100 Jahren dieselben Samples.
Ja.
So, dann Full Stop. Parallel dazu hat sich ja entwickelt, dass man in dem Rechner, in der DAW, VST-Instrumente verwendet.
Ja.
Und es gibt einen Hersteller, der macht sowohl Hardware als auch VST-Instrumente und der nicht Native Instrument heißt. Und das ist Arturia aus Frankreich. Und die haben jetzt ein 61-Tasten-Keyboard herausgebracht, welches im Gegensatz zu all den anderen E-Pianos und zu der alten anderen hochwertigen Geschichten nicht den ganzen Shit in Hardware gegossen hat, sondern einfach nur, und das einfach nur in ganz großen Anführungszeichen, VSTs abspielt.
Mhm.
Das heißt, sie haben nichts anderes gemacht, als ihre wichtigsten VST-Instrumente so portiert, dass sie embedded auf dieser Kiste laufen können. Und das für 1.599 Euro.
Ja, das klingt jetzt natürlich ein Schnapper, ne? Nach einem Schnapper.
Ja, ich sehe dir, ich höre ein bisschen Ironie in deiner Stimme.
Nee, wenn du jetzt natürlich vergleichst mit den 5.000. Genau,
wenn man das vergleicht mit einem Nordstage und es hat einen 1.000-mal wirklich, also beim Thomann, ist es Astrolab Stand unter dem Nordstage. Klar, es Nordstage gibt mit 88 Tasten und hat noch physikalische Drawbars und alles Mögliche. Ja, es gibt Unterschiede, keine Frage. Aber der Klang ist einfach so viel besser. Und es ist so eine bessere Architektur, dass es für mich ein absoluter No-Brainer war.
Ja.
Und ich werde es nutzen für meine Bands. Es integriert sich super gut ins Studio, weil man eben auch die VST-Instrumente nahtlos switchen kann. Also ich habe letztendlich die gleichen Presets, die ich im Studio habe, kann ich dann live mitnehmen oder ich kann live mir Presets bauen, die ich dann auch im Studio verwende. Und das ist unglaublich angenehm und ich freue mich sehr, dass ich dieses Ding habe.
Ja, ist doch cool.
Drei Dinge möchte ich noch
anschneiden.
Genau, wir sagen ja immer Feedback und Rückblick. Eigentlich sind es nur zwei Dinge. Einmal hatten wir uns darüber beklagt, Lukas, dass es keine öffentlichen Fördermittel für Open Source Software gibt.
Ja.
Absolut falsch.
Ah.
Gibt es.
Okay.
Und zwar ist tatsächlich von dem deutschen von dem Ministerium, vom Wirtschaftsministerium für, also Ministerium für Wirtschaft und Klima, ein Fund aufgelegt worden, der Sovereign Tech Fund heißt, und der genau das macht.
Okay.
Das heißt, er unterstützt Open Source Projekte, die kritische Infrastruktur darstellen, mit signifikanten Investments.
Mhm.
Dazu gehört Mamba, PHP, GNOME, Libmicro, HTDBC, Reproducible Builds, SystemD, Core Utils, Log4j, Drupal, GStreamer und viele, viele andere. Fortran, Logback, OpenJS Foundation, RubyGem, you name it.
Ja, krass.
Der PIP, also der Python Package Index.
Ja.
Und das funktioniert auf eine spannende Art und Weise. Und zwar ist es so, dass dieses Geld ausgegeben werden muss, dass eine deutsche Firma dann im Auftrag der Open-Source-Software entwickelt.
Ah, okay.
Das heißt, es ist gleichzeitig auch noch eine Wirtschaftsförderung.
Ja.
Und ich fand es richtig gut.
Ja, das ist also geil.
Es ist jetzt nicht mega üppig, also es sind nur in Anführungszeichen 15 Millionen.
Ja.
Aber besser als nichts.
Ja, richtig. Das ist genau, cool. Genau,
also Sovereign Tech Fund, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Und das zweite Follow-up. Wir haben lange gerantet über Castro.
Ja.
Die haben jetzt einen neuen, neuen Besitzer gefunden. Die gehören jetzt zu einem Unternehmen, welches auch andere Software schon erfolgreich betrieben hat. Und sie sind wieder zurück im Markt.
Ah, cool. Ja, nice. Dann
kommen wir zu
endlich
zu den News. Ja.
Ja.
Die drei Leute, ich habe extra mal geschaut, die uns über Google Podcasts hören. Sorry.
Ihr habt es verkackt. Es ist weg.
Es ist weg, ja. Google hat ja einen signifikanten Track Record darin, Dinge einzustellen.
Ja. Ich glaube, da gibt es sogar eine Seite oder so. How long until Google killed it oder so.
Ja, und das aber wirklich, also radikal.
Ja.
Also letzten Endes alle, die auf der Android-Plattform sich für das Standard-Google-Podcast-Produkt entschieden haben und da vielleicht auch ihre ganzen Feeds drin hatten und alles Mögliche, ja, Pech gehabt, gibt es jetzt nicht mehr.
Ja.
Warum?
Geld?
YouTube Music.
Ah, ach so, okay. Ja, das ergibt natürlich Sinn.
Genau, also es wird jetzt, natürlich sollen die Leute YouTube Music verwenden, natürlich sollen die Leute dann auf die YouTube-Plattform wechseln, natürlich sollen die Leute dafür Geld bezahlen. Auch das wieder ein weiterer Sargnagel für die freie Podcast-Welt.
Ja.
Und was du gemeint hast, ist tatsächlich killed by Google.
Ah ja, genau, killed by Google.
Jamboard, Google Podcast ist der neueste.
Ja.
Jamboard, Keen, Google Domains.
Stadia.
Stadia, Pixel Pass, YouTube Stories. YouTube Stories gibt's nicht mehr?
Nee, ja, nee. Das sind ja jetzt Shorts
sind
quasi.
Shorts, ja.
Ja.
Gut, also warte mal, eins ist mir damals mega irgendwie auf dem die hatten auch mal so ein Feed irgendwas RSS. Also das war auch alles ganz, ganz, ganz eklig. Gut, also long story short, Google Podcast gibt's nicht mehr. Ganz ehrlich, Leute, sucht euch einen freien Podcast-Client und nutzt den dann. Zweites Thema. Spotify wird aufhören, Tracks unter 1000 Streams zu vergüten.
Ja.
Das ist immerhin 86% aller Tracks auf der Plattform.
Ja. Aber kann ich nachvollziehen. Also, ja.
Also weißt du, was ich tatsächlich denke? Ich denke einfach, dass das Bookkeeping beziehungsweise diese Mikrotransaktionen viel zu teuer sind.
Ja,
safe. Weil mit 1000 Streams kriegst du halt 3 Cent oder so.
Ja.
Und kann ich voll verstehen, dass man da irgendwo ein Threshold
setzt. Ich finde es auch nicht unfair oder so. Das ist halt so. Also, dass du dann als irgendwie jemand, der dann 1000 Streams hat auf dem Song, nicht ausgezahlt wirst, ja, so what? Also, ja, weiß ich nicht. Man muss so oder so, wenn man ein kleiner Künstler ist, lebt man nicht von den Streams. Das ist so oder so so.
Genau, und dann ist es eigentlich für mich auch okay.
Ja.
Was ich nicht okay finde, ist, dass einer der größten deutschen Provider, nämlich die Vodafone-Gruppe, hat Sci-Hub gesperrt.
Was haben die abgesperrt?
Sci-Hub.
Was ist das?
Das Napster für wissenschaftliche Paper.
Ah, okay.
Und das ist jetzt so Pirate Bay Reprise. Das war ja schon mal so, dass die großen deutschen Netzprovider sich zusammengetan haben, um ein vermeintlich illegales eine vermeintlich illegale Webseite über DNS-Technologie zu sperren. Und es ging jetzt weiter. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt immer noch ein freies Netz.
Ja, das und stimmt natürlich. Also das ist nicht Netzneutralität.
Und ich weiß jetzt auch nicht, ob man unbedingt das jetzt zuerst sperren muss, nur weil da große Verlage dahinter sind oder ob man vielleicht nicht andere illegale Inhalte, die eine tatsächliche Gefahr für die Gesellschaft und für,
ja.
Ich bin mir da unsicher. Also netzpolitik.org sieht es auch kritisch und ich möchte mich dieser Kritik ein bisschen anschließen.
Ja, ich meine, man weiß halt nicht, wo das dann hinführt, ne?
Genau, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte nennt es Overblocking
ja.
Und hat genau das als Grund genannt, warum man es nicht möchte, dass so etwas wie Netzsperren durchgesetzt werden können. Die einhellige Meinung von all denen, die sich auskennen, ist, illegale Inhalte nicht sperren, sondern löschen. Dann sind sie nachhaltig gelöscht und man kann auch eine sinnvolle Strafverfolgung machen. Und ob das Teilen von mit Steuergeldern erarbeiteten wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Straftat ist, muss man vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene entscheiden.
Ja, tatsächlich.
Dann gab es ein lustiges Datenleck.
Okay.
Und zwar hat Discord ein Programm, mit dem man auf das Chat-Archiv zugreifen kann.
Okay.
Und zwar,
also gelöschte Nachrichten?
Nee, nicht gelöschte Nachrichten, sondern tatsächlich, ich sage jetzt mal halb öffentliche Nachrichten. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Discord eine, ich sag mal, eine gegatete halb öffentliche Community ist. Du kannst ja beliebigen Servern joinen.
Aber du brauchst ein Konto.
Aber man braucht ein Konto, genau. Ja. Und genau diese Inhalte bietet laut Golem der Anbieter von Discord jetzt unter anderem natürlich für LLM-Provider an, dass sie diese Inhalte komplett durchsuchen, analysieren und verarbeiten können. Und da ich bin auf Discord nicht so sehr, aber Lukas, wie findest du das denn, wenn all deine öffentlich getätigten Aussagen und Chats
natürlich schwierig.
Jetzt Teil eines Produktes sind, mit dem Discord Geld verdient.
Aber ist das jetzt, weil hier steht jetzt, spy.pet hat die öffentlichen Nachrichten von über 14.000 Discord-Servern angeblich mit Bots eingesammelt. Also ist das von Discord? Weil die Frage ist jetzt natürlich, inwieweit ist ein öffentlicher Server ein
das
öffentlicher
ist richtig,
Server?
Ja.
Ne? Weil rein theoretisch, Discord hat natürlich Zugriff auf jede Nachricht, die auf Discord geschrieben wird. Weil, logisch, das liegt auf deren Servern. Jetzt ist es aber so, ich bin natürlich, also ich bin insgesamt tatsächlich nicht viel aktiv auf öffentlichen Servern, außer vielleicht Coding-Servern, wo ich mal eine Frage habe oder so. Aber sonst schreibe ich eigentlich in privaten Servern von Freunden, wo halt wirklich nur Freunde mit drin sind.
Wie unterscheidet sich denn dieser private Server? Ist es tatsächlich ein Binary, das auf einem privaten Server läuft?
Nee, oder das ist schon einfach. Das ist natürlich auf Discord-Servern, aber es gibt da keine öffentliche Einladung. Also auf vielen, also ein öffentlicher Server wäre jetzt einer, wo es einen öffentlichen Link gibt, den du zum Beispiel durch Google findest, der auf einer Webseite hinterlegt ist. Da drückst du drauf und du kannst einfach dem Server joinen. So ein Server, den ich jetzt meine, da muss jemand manuell quasi hingehen und dich einmal einladen.
Ja, und die sind davon ausgenommen. Also ja. Das steht ja auch drin, die sind davon ausgenommen. Die öffentlichen Channels, die wurden aber von diesem Anbieter gescrapt.
Ja, ist die Frage, ist das okay? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Also finde ich jetzt nicht so nice, aber ich meine, was ich öffentlich schreibe.
Kann man es vermeiden? Wahrscheinlich nicht. Bei Reddit ist ja das Gleiche.
Ja, was ich öffentlich schreibe, kann jeder lesen. Ob das jetzt ein LLM ist oder eine echte Person, ja, ne? Das ist halt die Frage.
Ja. Auch die Frage ist, ob Spotify weiterhin ein Musikdienst bleibt oder ob sie ins Developer-Business-to-Business-Business einsteigen. Und. Also wir hatten ja mal berichtet, dass Spotify Backstage an die Linux Foundation oder an die Content,
an
Red Hat oder so.
Oder?
Ja, genau.
Ja.
Aber sie sind jetzt wieder back in the game.
Okay.
Und sie bieten offensichtlich in Kooperation mit Red Hat und machen jetzt ein Business-to-Business mit Spotify Backstage.
Oh, okay.
Das heißt, man kann Backstage jetzt als Software as a Service benutzen. Man kann sich in die Plugin-Infrastruktur integrieren. Es hat einige Updates bekommen. Es sieht jetzt auch wesentlich, wesentlich besser aus. Also es war ja am Anfang so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, schlicht.
Ja, und schwer zu konfigurieren und so. Ja,
es ist halt jetzt voll im Spotify CI. Also wenn du mal ein bisschen nach unten scrollst, dann siehst du schon, dass es relativ geil aussieht. Und ich würde ihm tatsächlich vielleicht mal nochmal eine neue Chance geben.
Ja.
Ob es vielleicht als SaaS oder auch selbst hosted irgendwie für uns einen Mehrwert bringt.
Ja, muss man sich mal angucken.
Dann kommen wir zu M&A. Ja. Ich habe ja von Artifact berichtet. Erinnerst du dich noch? Das waren die Instagram-Founder, die diese News-Plattform gemacht haben. Ganz kurze Nachricht, Yahoo hat es gekauft, aber nicht wegen den Inhalten, sondern wegen der KI-Technik. Weil Artifact wohl sehr gut darin war, Nachrichten zu priorisieren und entsprechende Vorlieben auszuwählen. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass Yahoo News uns bald Yahoo News uns bald mit KI-Techniken von Artifact aufwarten wird.
Ja, mal gucken. Yahoo News ist eher sowas, was aus Versehen auf Windows installiert wurde, nachdem ich irgendeine Spyware aus Versehen gedownloadet habe.
Ja, genau. Also Yahoo News ist, glaube ich, in USA ist das ein Ding. Also echt? Ich glaube schon, dass die Leute da Yahoo News lesen, ja.
Naja, dann wundert mich vieles nicht mehr.
Ding Nummer zwei, jetzt ist es offiziell. Matterport ist gekauft worden.
Von wem?
Von CoStar. Kurzer Disclaimer, wir arbeiten in gewissen Projekten mit Matterport zusammen.
Ja, mit dem Produkt.
Mit dem Produkt.
Jetzt nicht, wir haben jetzt keinen Contract mit der Firma, aber wir benutzen das Produkt.
Wir benutzen das Produkt und ein gemeinsamer Kunde integriert sozusagen mit uns und mit unserer Software Matterport. Matterport ist, ich sage es jetzt ganz flapsig, ein privates Google Street View. Das heißt, man kann damit von seinen Assets, von seiner Factory, von seinem Campus so Street View-artige virtuelle Experiences bauen. Und genau dafür wurden sie jetzt auch gekauft. CoStar ist nämlich ein Immobilienunternehmen, welches damit wahrscheinlich im Bereich BIM, also Building Intelligence, keine Ahnung, wofür es steht, die Software anbietet.
Ja.
Und hat wohl der Aktie relativ gut getan, hat sich verdoppelt.
Ah, krass.
Und ich bin gespannt, wo es dahin geht. Ich bin vor allem gespannt, ob dann dieser Factory-Ansatz noch da sein wird oder ob sich Matterport dann komplett auf Real Estate konzentriert.
Ja. Aber ich denke mal schon, oder? Ja, ich denke, das ist trotzdem ein großer Markt.
Genau, es ist ein riesiger Markt. Also ja, wir kommen ja aus dieser Digital Twin Bubble ein bisschen raus und irgendwie zu wissen, was deine Factory kann und was da rumsteht und so, ist bei großen Firmen relativ wichtig.
Ja.
Dann noch ein bisschen AI. Hast du das mitbekommen, dass herausgekommen ist,
dass die Amazon AI in den Walk-in-Walk-out-Stores 1000 Inder waren?
Ja, also nicht nur, aber es ist offensichtlich so, dass da ganz, ganz, ganz viel mit menschlichem Auge und tippendem Finger von Kamerabildern abgeleitet wurde. Es ist ein bisschen peinlich, oder?
Ja, es ist mega peinlich. Wie kann man denn, oh mein Gott, stell dir mal vor, du bist diese Person, die das gepitcht hat und betreut hat und dann kommt jetzt raus, das war gar nicht AI. Das waren einfach irgendwelche Leute, die dann die Kameras angeguckt
Denkst
haben.
Denkst du, das war von Anfang an geplant oder ist das
safe nicht.
Ich glaube auch, dass das sich verselbstständigende Sache war. War am Anfang.
Fuck, wir müssen das jetzt raushauen, sonst werfen die uns hier raus. Wir müssen jetzt irgendwie, wir haben das schon angekündigt, das muss jetzt laufen. Dann stecken wir da halt 1000 Leute rein, die dann irgendwie das überprüfen.
Oder es war am Anfang so gedacht, okay, wir brauchen halt ein paar, die das überwachen. Und dann wurde aus den Partys und dann überwachen halt eine Farm von Leuten, die nichts anderes machen. Also das stinkt schon ein bisschen zum Himmel und es beruhigt mich auch in gewisser Weise ein bisschen, weil ich mir damals wirklich nicht vorstellen konnte, wie sowas zuverlässig funktioniert.
Ja, ich habe mir nämlich auch schon immer gedacht, es ist ja fast das gleiche Prinzip wie kriegt man mit, wenn jemand aus unserem Kühlschrank ein Getränk nimmt.
Und das nicht bezahlt.
Genau, und das nicht bezahlt. Und wie kann man das tracken? Und wie man jetzt ja sieht, das geht einfach nicht.
Geht nicht,
also ja. Das funktioniert halt nie zuverlässig und du musst halt immer irgendwie sagen, du musst da jemanden engagieren, der halt guckt, so, fertig.
Ja, und es ist dann wahrscheinlich wesentlich teurer, als die gesamten Getränke zu verschenken.
Ja.
Bisschen schade. Auch schade ist, dass man jetzt keine Alexa-Skills mehr entwickeln kann.
Echt?
Ja.
Was?
Ja.
Oh mein Gott. Das ist so, ja, das ist halt auch wieder, das spielt ja genau in die gleiche Sparte wie das andere rein. Amazon denkt sich, ey, das hier ist doch ein super Produkt, damit machen wir jetzt das Geld und es ist halt einfach nicht so. Und das ist schon traurig, weil diese Alexa-Plattform schon was Geiles war und dieses ja. Skills entwickeln. Ich habe ja selber sogar im Stream einen Skill entwickelt fürs Streamen. Ich weiß nicht, wusstest du das?
Ja, wusste ich. Es war tatsächlich noch vor unserer Podcast-Zeit, aber ich habe den, ich glaube, du hast mal den Code gezeigt und ich war schon überrascht, wie einfach das ging. Ja. Aber ich denke, die Antwort ist relativ klar. Dieses semantische Framework, das sowohl Siri als auch Amazon Alexa verwendet, ist einfach von vorgestern. Also ja. Mit dem Aufkommen von den LLMs ist es halt jetzt alles Quatsch.
Ja, das ist die Frage. Weiß ich nicht.
Also ich sage es, also tatsächlich, es ist Quatsch. Also ich denke wirklich, dass es Quatsch ist. Ich glaube, dass diese...
Ja, das stimmt schon.
Also dieses Conversational API, wo man wirklich mit Triggerworten und mit irgendwelchen semantisch oder mit syntaktischen Frameworks dann die versucht, die Sprache algorithmisch zu verstehen, das ist durch.
Ah, weiß ich nicht.
Das ist überholt. Und ich denke, das ist letzten Endes die Vorbereitung dafür, dass was auch immer Alexa dann sein wird, in Zukunft oder in naher Zukunft LLM getrieben ist.
Ja, das kann ich mir auch schon vorstellen.
Und das wiederum macht mir, bin ich zumindest zuversichtlich, dass das etwas wird.
Naja. Amazon vertraue ich nicht.
Ganz kleiner Zwischenruf nur. Git 2.4.5 ist rausgekommen. Und das Einzige, warum ihr es euch anschauen solltet, ist, wenn ihr riesige Repos habt. Denn es gibt optional aktivierbar jetzt den Support für RefTable. RefTable ist eine andere Form von einem Storage-Backend. Das funktioniert dann nicht mehr so über diese Textdateien und über irgendwelche Links und über irgendwelche komischen Sachen in .git, sondern ein bisschen anders. Kann man sich auch alles gut durchlesen, ist sauber dokumentiert. Wenn ihr praktisch öfters mal in so iNode-Exhaustion reingelaufen seid oder einfach irgendwie so einen Branch-Wechsel Ages braucht, weil eure Referenzen so viele sind, dann ist Git 2.4.5 das Richtige. Vor allem, wenn man ein Monorepo hat, rennt man oft in dieses Problem rein. Wir haben dieses Problem nicht. Wir haben keine Monorepos, wir haben keine großen Repos. Deswegen ist es für uns eigentlich egal. Aber wenn ihr davon betroffen seid, dann ist das jetzt die Möglichkeit zu wechseln.
Ja. Super.
Ich versuche jetzt nochmal irgendwie hier ein bisschen unsere News auszudehnen, weil wir haben echt viel.
Ja.
Gut, also die Apple Vision Pro will niemand.
Ja, gut. Wer hätte das gedacht? Wie man gedacht hat, das ist die erste Iteration, das wird verfeinert, wird billiger wahrscheinlich.
Ich glaube auch, ich glaube, viele haben sich jetzt drauf geeinigt, das ist einfach ein Dev-Gerät.
Ja,
also
das ist ein Dev-Kit. So.
Das ist ein Dev-Kit und man kann es kaufen.
Ja,
so.
Und alle YouTuber können das reviewen, aber niemand holt sich das.
So ist es. Von Elgato gibt es eine neue Serie, die scheinend weiß ist.
Also eine Hardware-Serie. Ist jetzt nicht so wie die neue Fallout-Serie.
Ein Overhauled Stream Deck, kein Steam Deck, sondern ein Stream Deck.
Ja.
Ein wunderschönes Licht, eine Kamera, ein Mikrofon, mit dem man auch podcasten kann. Und ja, so eine Art Streaming-Hub. Ich muss schon sagen, es hat so eine gewisse... Sieht ein bisschen billig aus, findest du nicht auch?
Ja, also und es ist trotzdem overpriced.
Findest du? Also es ja, ist alles unter 100 Euro, glaube ich.
Ja, okay, weiß ich nicht. Facecam Neo 100 Euro, Wave New 90 Euro, Keylight 98 Euro. Ja, vielleicht ist das dann quasi die Budget-Version von
dem. Ich glaube, das ist die Budget-Serie.
Ja, das kann schon sein.
Also alleine schon, die Designsprache, man hätte da mit wenigen Designkniffs das Ding wertiger aussehen lassen können, man hat es aber nicht gemacht.
Ja.
Ich glaube, es geht ganz, ganz, ganz klar in diese Richtung, hey, das ist unsere Budget-Serie, damit gehen wir irgendwie auf, ja, vielleicht auch nur einfache Office-Worker oder Leute, die mal gelegentlich gamen, streamen, reden wollen. Ich glaube, das ist eher für den ganz, ganz, ganz klaren Amateurbereich.
Ja.
Aber ist okay. Also das wird, denke ich, zur Demokratisierung von Medienproduktion beitragen. Und damit ist das voll cool.
Ja.
Das Gleiche gilt für ein neues Setup von Rode. Rode ist der tatsächlich australische, aber relativ nordisch klingende Hersteller von Audioelektronik, von Consumer Audioelektronik. Und auch dafür gibt es jetzt für Medienproduzierende neue Produkte. Unter anderem ein schönes Mischpult, mit dem man Podcasts und Videostreams machen kann in zwei Größen. Das Ganze nochmal komplett eingedampft auf wirklich nur ein Gerät, wo man Kopfhörer und Streaming irgendwie managen kann. Ein Interviewmikrofon, also so ein typisches dynamisches Mikrofon, das man für Street-Interviews oder für Live-Podcasts oder für Podcast-Situationen aufnehmen kann. Und ein verbessertes Lavalier-Mikrofon, das man sich ans Hemd stecken kann. Ich finde es alles relativ gut, weil es ist einfach bezahlbar. Also es ist wirklich nichts davon, wo man jetzt sagen würde, da muss man unglaublich viel ausgeben. Und ich hätte da wahrscheinlich vor mehreren Jahren noch 1000 Euro für das ganze Ding zahlen müssen. Jetzt kann man sich halt für ein paar hundert Euro so eine komplette Medienproduktion ins Haus holen.
Ja, cool.
Gut. Kommen wir zum Thema der Woche und das ist wie immer eigentlich die Apple Keynote.
Diesmal verspätet.
Sehr verspätet.
Aber nicht schlimm, weil ich muss sagen, das war so langweilig. Also ich habe es mir ja nachträglich angeguckt, ich habe dann durchgeskippt. Also komplett irrelevant.
Also es gibt ein iPad, ein neues.
Es hat jetzt OLED.
Es hat OLED.
Doppelt OLED.
Es hat einen Prozessor, auf dem jetzt noch mehr Software nicht läuft, die es nicht gibt.
Ja.
Und das Einzige, was mich ein bisschen, ja, was so ein bisschen schön war, ist der Apple Pencil.
Das können der wir vielleicht 150 mal, Euro kostet.
Der 150 Euro kostet, der nicht abwärtskompatibel ist. Das heißt, man braucht eines der neu vorgestellten iPads dafür.
Es ist so typisch Apple einfach, unglaublich.
Und was kann dieses Ding? Es kann so eine Squeeze-Geschichte. Das heißt, man kann auf den Pencil klicken, um dann im Menü aufgehen zu lassen. Und ich glaube, das ist für Künstler tatsächlich wichtig. Bisher war es ja so, dass man die, wenn man zum Beispiel so eine Feder verwendet, dass die immer einen festen Winkel hat und dass, wenn man den Stift rotiert hat, dass dieser Winkel sich dann nicht verändert hat. Und das geht jetzt.
Yippie.
Ja, also für Menschen, die damit ihre Notizen machen, absolutes Wayne interessiert es. Ich glaube aber für Künstler ist das, also für Architekten und die so schraffieren und auch mein Tattoo-Artist, der wird sich das wahrscheinlich
aber
auch.
Aber selbst dann, also sorry, ja, selbst da tut es doch der jetzige auch so. Also dann wirklich das Upgrade zu machen und zu sagen, okay, dann hole ich mir ein neues iPad und den neuen Apple Pencil, das ist ja wohl wirklich.
Nee, das wird.
Also, ja.
Wahrscheinlich keiner machen.
Also ich glaube, ich habe noch nie so eine irrelevante Keynote gesehen.
Ja.
Krank.
Die war echt, also die war schon grenzwertig an der Nichtrelevanz gestreift. Also wenn das einfach nur ein App Store Update gewesen wäre, ich glaube, da hätten ein paar News Outlets drüber berichtet und es hätte auch funktioniert. Es hätte niemanden hätte es gewundert.
Ja.
Deswegen wollen wir jetzt eigentlich nicht das Thema der Woche auf die Produktinhalte lenken, sondern um einen Skandal, der vielleicht keiner ist, aber der so ein bisschen eine Diskussion entfacht hat. Die erste Frage an dich, Lukas, hast du den Werbespot gesehen, der in der Keynote gelaufen ist?
Nee,
oder ist er dir in Erinnerung geblieben? Okay.
Also zumindest kann ich mich das nicht direkt dran erinnern.
Genau, also bei dieser Keynote wird ja immer so ein werden mehrere vorproduzierte Werbespots eingeblendet, die halt so vorproduzierte Videoschnipsel sind. Und was sie gemacht haben, ist ein Spot.
Ach doch, genau. Natürlich. Ja, das war das mit dem Crushen, ja.
Exakt, das ist eine hydraulische Presse. Und ich lasse es jetzt gerade mal abspielen und ich stelle vor, was passiert. Es ist eine Arcade-Maschine, eine Trompete, Farben, ein Klavier, Fotokamera, Videokamera, eine Schreibtischlampe, ein Metronom. Es sind viele so Skulpturen. Es sind viele Dinge, die für
Kreativität stehen.
Und die werden von dieser Walze, Hydraulikpresse, Bücher, kaputt gemacht, zerpresst, bis es dann ganz, ganz, ganz flach ist.
Und dann ist es das iPad. Und darf ich direkt was sagen?
Ja.
Die sollen mal alle irgendwie runterkommen von ihren, also nicht Apple, sondern alle, die sich darüber aufregen. Ich persönlich finde einfach, ja, was war denn auf TikTok, was ist auf TikTok groß? Diese Videos, wo irgendjemand irgendwas zerpresst. Irgendwas mit einer Hydraulikpresse, irgendwas zerpresst. Und dann denkt sich halt jemand bei Apple, ey, wäre das nicht geil, man kann so viel Kreativität mit diesem iPad ausdrücken, wenn wir genau sowas machen. Und dann kommt am Ende, weil es das dünnste Gerät von Apple ever ist, das haben wir auch noch nicht gesagt.
Du musst dich gar nicht aufregen, das ist, glaube ich, darum geht es mir zumindest nicht. Also ich kann schon in gewisser Weise verstehen, dass sich Menschen, die eine besonders emotionale Verbindung vielleicht zu einem Klavier oder zu einer Trompete haben oder zu einer Kamera, dass die davon getriggert sind. Mir geht es eigentlich um die Message dahinter. Und da würde ich jetzt gerne mal drüber diskutieren. Nämlich, was bedeutet es denn, wenn Apple der Meinung ist, all diese Dinge seien obsolet? Und man benutzt dafür jetzt Apple-Produkte. Erstmal, ist es so?
Nee, natürlich nicht. Man kann ja nicht eine Trompete mit einem iPad ersetzen oder ein Klavier. Das ist ja natürlich noch was anderes. Das ist auch Apple klar. Also als ob Tim Apple sich da hinstellt und sagt, ja, ihr könnt euer Klavier wegwerfen, ihr braucht jetzt nur noch das iPad. Das wäre ja komplett dumm, wenn das irgendjemand sagen würde. Weil das ist ja nicht, das stimmt ja nicht. Weißt du, was auch zerquetscht wurden? Emojis.
Ja.
So, du kannst halt mit dem iPad Sachen machen.
Löst dich mal von dieser Werbung, das ist ja jetzt nur unser Aufhänger.
Ich verstehe das schon, aber ich finde, sich darüber jetzt Gedanken zu machen und zu sagen, ja, und dann kommen wir hin, wo alles nur noch elektronisch ist. Und nichts mehr das echte Ding ist, was wir in der Hand halten und keine Ahnung was, weiß ich nicht, finde ich nicht, glaube ich nicht.
Ich frage mal anders, ist es nicht auch eine Demokratisierung?
Wie meinst du das?
Also ist es nicht so, dass man früher, also als ich vielleicht irgendwie so 12 oder 13 war, da gab es immer so diese Mediamarkt-Beilagen und auf der letzten Seite war immer irgendwie so, ein Handy, eine Spiegelreflexkamera, ein Videorekorder, ein Fernseher, ein Radio und ein MP3-Spieler.
Ja.
Und ist es nicht unglaublich gut, dass all diese Devices jetzt in diesem einmal zu bezahlenden, immer vorhandenen Gerät drin sind? Und Menschen damit Dinge tun können.
Du siehst es positiv.
Ich versuche es mal positiv zu sehen.
Ja.
Und in gewisser Weise Dinge tun können, die vorher hinter einer gigantomanischen Paywall standen, weil sich niemand, der 12, 13 oder 14 ist, also der 14-jährige Markus, der konnte sich nicht so eine DV-Kamera kaufen, die irgendwie 600 mal 300 Pixel macht und auf DV-Band irgendwelche Videos.
Ja, ich finde, es ist beides. Also du machst halt, also wenn du jetzt sagst, du möchtest in Photography oder du möchtest in Videotography einsteigen, dann ist ein Handy, ein iPad super Ding. Ne?
Das ist
ja geil.
Egaler Einstieg.
Das ist ein Enabler. Ne? Damit kommst du ja rein. Und das ersetzt aber ja nichts. Also du sagst jetzt nicht, ja, dann mache ich alle meine Filme nur noch mit dem iPad. Du holst ja natürlich trotzdem eine Spiegelreflex, eine fucking Filmkamera, wenn du einen richtigen Film machst. So, das ist ja Bullshit. So, dass man das dann sagen würde, ja, ich hole mir dann stattdessen auf keinen Fall in der Zukunft, wenn ich das professionell machen würde oder auf einem Level, wo ich sage, ey, das ist meine Berufung, das ist mein Hobby, dann bleibe ich ja nicht nur beim iPad. Also
genau, und ich glaube, das ist also die Demokratisierung und die Universalisierung. Also Demokratisierung meine ich jetzt, dass man das Leisten etwas machen kann, teilhaben kann an etwas, wo man vorher nicht in der Lage war.
Ja.
Und dann aber auch damit konfrontiert werden auf eine Art und Weise, wo man früher nicht damit konfrontiert werden würde. Beispiel,
ja.
Du hast ein iPhone oder ein iPad und da ist halt fucking nochmal gratis GarageBand drauf.
Ja.
Und
ja, klar.
Natürlich
genau
machst
das
du dann
ist,
dieses Ding auf.
Genau ist das der Punkt. Oder da ist iMovie drauf. So. Das ist ja genau, also das ist genau dafür gedacht. Und das ist schon, ja, du hast da komplett recht. Ich find's aber dann auch wieder lustig, weil jetzt supporten wir Apple wieder in ihrem Stigmata, dass sie doch die Welt retten.
Ja, und das möchte ich jetzt mal ein bisschen gegenüberstellen zu dem, was das iPad jetzt in dieser Presse zerstört hat. Und ich glaube nämlich nicht, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern ich glaube einfach, dass es ein neuer Kosmos ist, der...
Ich glaube, es ist ein Und.
Es ist ein Und, ja. Ja. Es ist eigentlich was komplett Separates.
Ja.
Und da muss man jetzt auch sagen, da ist Apple nicht der Weltretter. Weil wenn man jetzt überlegt, wie wird Musik produziert, das, was wir so tagtäglich hören, das hätte mit ganz, ganz, ganz großer Sicherheit auch ohne ein iPhone und ohne Apple stattgefunden.
Ja.
Da hätte man halt sein Cubase oder sein damals noch auf Windows laufendes Logic auf seinem normalen Rechner nutzen können.
Ja, genau.
Die professionellen Fotos, die wir tagtäglich sehen, Klammer auf, auch die allermeisten auf Instagram, Klammer zu, zumindest in den,
bei dem höheren Bereich.
Im höheren Bereich.
Bei den krassen Influencern.
Im Grid und nicht in der Story.
Ja.
Die sind natürlich mit einer DSLR gemacht.
Ja.
Und auch eine DSLR hätte sich entwickelt ohne Apple. Also ich glaube, diese zwei Welten überhaupt als, hey, wir sind jetzt die großen Enabler und wir haben das jetzt alles obsolet gemacht.
Ach so, ja.
Ist auch nicht richtig. Also ich glaube, beide sind falsch. Also was ich damit sagen möchte, oder den Twist, den ich bringen möchte, beides ist scheiße.
Ja.
Also sowohl zu sagen, hey, wir als Apple sind jetzt die großen Heilsbringer, die dir jetzt ermöglichen, als armer Student nur mit einem iPad einen Kinofilm zu landen, ist eine falsche Sicht.
Ja, aber auch das andere ist
eine
falsche Sicht.
Aber auch eine falsche Sicht zu sagen, hey, das iPad hat eine Bedrohung dargestellt für all das Dagewesene, für das Echte, für das Pure, ist auch nicht so.
Ja.
Und ich glaube, man sollte diese Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Und was ich auch glaube, dass diese ganze Empörung, die diesem Advertorial-Video entgegengeschlagen ist, ganz stark auch in dem Kontext stattfindet, dass sich manche Künstler und Kreative wirklich Gedanken machen, wie sie im Kontext von AI noch funktionieren.
Ja, ja.
Und ich glaube, es ist jetzt gerade einfach nur eine schwierige Zeit, wo wir nicht sicher sind, welche Form von Kreativität in Zukunft noch ein sustainable Business Model ist und welche nicht. Und ich glaube, dass es gerade einfach nur eine dumme Zeit ist, wo sowas halt einen Impact hat und einschlägt.
Ja. Aber ja, ich verstehe auch nicht, wie sich Leute darüber aufregen können, aber naja.
Also du regst dich jetzt über Leute auf, die sich darüber aufregen.
Klar, aber deswegen, das ist natürlich ein bisschen heuchlerisch, aber trotzdem verstehe ich nicht, wie man sich darüber aufregen kann, dass die da irgendeinen dummen Werbespot machen. So what?
Also die haben es ja tatsächlich dann zurückgezogen, ne?
Wirklich? Ja. Wirklich?
Also Apple hat sich, glaube ich, sogar entschuldigt.
Oh mein Gott. Und das, das ist schlimm. Diese Kultur ist schlimm. Wie kann man sich denn, ja, egal. Also, das finde ich schlimm, persönlich. Dass man da nicht mal eine scheiß Werbung machen darf. Weil sich dann alle sind dann butthurt darüber.
Die haben meine Trompete in das iPad gedrückt.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt?
Jetzt hast du keine Trompete mehr, jetzt kannst du keinen bayerischen Ländler mehr spielen.
Genau.
Skandal.
Ja, richtig.
Ja, ich werde bombardiert von meinem Studiokollegen hier mit Nachrichten. Grüße gehen raus an Elias. Wir nehmen gerade Podcast auf. Du wirst es nicht in Echtzeit hören, aber deswegen gehe ich nicht ans Handy. So.
Okay, dann kommen wir zum Code der Woche.
Der Code der Woche ist dieses Mal was ich tatsächlich aktiv nutze. Also oftmals ist es ja so, dass wir einen Code der Woche vorstellen und den dann eigentlich nur cool finden. Aber den nutze ich jetzt tatsächlich und es hat bei mir Instapaper abgelöst. Es ist eigentlich nur ein Readlater, aber ein Readlater, das von vornherein Open Source entwickelt wurde und gar nicht eine Plattform ist. Das heißt, es ist jetzt nicht wie Directus oder wie diese Dual-Use-Open-Source-Geschichten etwas, was man auch als SaaS kaufen kann. Nein, man kann es nur selbst hosten. Und das ist Readdeck. Also Readdeck mit einem D.
Readdeck. Also quasi die Leseecke. Readdeck.
Ja, oder ein Readdeck. Ja, es wird nicht besser.
Nee.
Gut, long story short. Ihr habt ein Browser-Plugin oder ihr habt ein Share-Sheet auf iOS, ihr postet da einen Link hin und der Inhalt von diesem Link wird dann aufbereitet in ein Archiv, in eine Artikelliste und ihr könnt es dann lesen, wenn ihr Zeit habt. Das ist tatsächlich so, wie ich mit langen Artikeln umgehe, die mir irgendwie so in den Feed gespült werden und für die ich jetzt aber keine Zeit habe, die zu lesen. Und es ist genauso gut wie Instapaper, es kostet kein Geld. Und es ist eine ganz, ganz klare Empfehlung. Die UI ist jetzt nicht weltbewegend, sie ist zweckmäßig. Wir haben es uns auch kurz angeschaut, weil wir testen wollten, Lukas, ob es für die Firma auch taugt.
Ja.
Klammer auf, tut es nicht, Klammer zu.
Weil man keine Teams machen kann.
Genau, man kann User anlegen, aber jeder User hat halt seinen eigenen Scope. Ist aber voll okay, das macht's perfekt. Und ich habe es jetzt auf meinem Homescreen.
Ja, cool.
Dann kommt noch der No-Code der Woche.
Das sieht abgespaced aus.
Gar nicht. Das ist nämlich, da gibt es eine Netflix-Serie gerade.
Ach so, das ist Three-Body-Problem.
Three-Body-Problem, genau.
Ach so, aber dann hat es ja doch was mit Space zu tun.
Hat doch was mit Space zu tun, tatsächlich, genau. Also es gibt wohl gerade eine Netflix-Serie, die auf einer Buchreihe basiert. Von Xixin Liu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Nein. Aber ich weiß es auch nicht. Aber du hast es definitiv nicht richtig ausgesprochen.
Einem chinesischen Autor. Und das basiert auf den Büchern Die drei Sonnen. Und es gibt davon eigentlich ein schon relativ betagtes, also ich glaube so 4, 5 Jahre altes Science-Fiction-Hörspiel mit insgesamt 3x12 Folgen. Und das ist jetzt gerade komplett gratis in der ARD-Audiothek.
Cool.
Und es ist richtig gut. Also es ist sehr, sehr, sehr aufwendig produziert, die komplette Trisolaris-Trilogie. Und ich mag keine Filme, ich mag keine Serien, aber dieses Hörspiel hat mich dann doch relativ gut gefesselt. Es ist richtig gut, gut produziert. Hört mal rein, wenn ihr Hörspiele mögt. Und dann kriegt man auch was für seine GEZ-Gebühren.
Ja, vielleicht höre ich auch mal rein. Wahrscheinlich nicht.
Ja, also man braucht schon eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Dann bleibt uns jetzt nichts anderes mehr übrig.
Üblich
zu verabschieden. Mit einem besonderen Hinweis, wir planen gerade wieder eine Podcast-Schulung hier im Utopia, im Lo-Fi-Studio. Wenn ihr hier aus Oberbayern seid, dann könnt ihr euch gern bei uns melden über die bekannten Kanäle.
Genau, wenn ihr auch so unregelmäßig Podcast-Folgen machen wollt wie wir,
Genau, dann lernt ihr da zumindest mal die technischen Grundlagen, dass ihr dann genauso wie alle anderen Podcasts, die hier im Pfaffenhofen stattfinden, mit großer Motivation startet, die dann abrupt nachlässt, bis man dann bei einer Folge pro Jahr gelandet ist.
Ja.
Wir suchen EntwicklerInnen für die XP GmbH, die eine 100%ige Tochter der Excentra ist. Werdet Teil von unserem Team auf karriere.excentra.de oder explore.de. Kauft uns einen Kaffee unter bei-mir-coffee.com, Code Culture. Schreibt uns unter codeculture@excentra.de. Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus.
So, ich glaube, ich muss jetzt mal jemanden anrufen.
Ja, wahrscheinlich muss auch dann bald jemand anrufen.
Auch eine gute Idee. Ruf mal jetzt jemanden an.
Ja.